Wir wollen blicken auf die Torhüter in der abgelaufenen Saison in der ersten Bundesliga der Männer. Da kann es nur einen Gast geben. Ihr kennt ihn hoffentlich schon, Sascha Velter. Also, wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann werdet ihr ihn jetzt kennenlernen, denn jetzt erklärt er uns alles und er hat ja auch einen eigenen Podcast. Werde ich alles gleich erklären. Legen wir los.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo und herzlich willkommen unter anderem vom Podcast Keeper Analyse, Sascha Velter. Sascha, wie schön, dass du hier bist.
Ja, hi Max. Danke für die Einladung. Wie ist aktuell die Stimmung? Ich glaube, bist du jetzt bei 6 oder 7 Aufnahmen, glaube ich, jetzt schon, wenn ich das auf Social Media richtig verfolgt habe bei dir.
Du müsstest jetzt Aufnahme Nummer 8 oder 9 sein, glaube ich. Ich glaube, ich mache 11, weil ich morgen noch 2 habe. Ja, du müsstest eigentlich 9 sein. Aber ehrlich gesagt, so ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Da müsste ich jetzt hier nachzählen. Und ist jetzt schon viel. Aber so ist es ja immer beim Royal. Und das Schöne ist ja, ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt, bei den Torhütern muss ich immer so wenig machen. Ich habe hier irgendwie so eine Statistikseite gerade noch offen. Rest in Peace, FBref. Es war schön, als wir die Post-Shot Expected Goals bei dir noch hatten. Jetzt habe ich mir hier eine andere gesucht, bei denen ich die Torhüter sehe. Übrigens, der da auf Platz 1 steht, dessen Trikot hast du gerade an, zumindest von diesem Verein. Ich denke, wir werden auch später...
Aus Bolivien? Das Strongest.
Ach so. Entschuldigung.
Kenner werden es sehen. Es ist ein bolivianisches T-Shirt.
Ja. Okay, das ist jetzt wirklich peinlich, weil du bist bei mir ziemlich verpixelt und ich habe nur die Raute gesehen, dachte, es wäre Gladbach. Dachte mir, wäre irgendein altes Gladbach-Trikot. Ja. Ja, gut, das ist so viel dazu. Also, du siehst, ich starte mit einem völligen Fail rein in diese Sendung. Ich hoffe aber, dass es die Hörerinnen und Hörer gleich vergessen haben, denn ich muss ja im Grunde in der Torhüter-Sendung gar nichts machen. Im Grunde erteile ich dir hier das Wort. Ist eigentlich ein Wunder, dass ich anmoderiert habe. Bevor wir aber loslegen und du quasi direkt alle Zügel gerne in die Hand nehmen kannst, würdest du denn sagen, das war all in all eine gute Saison für die Torhüter in der Liga?
Naja, da es jetzt keine Saison war, die mir sonderlich durch große Patzer oder durch irgendwelche Ausschläge nach unten in Erinnerung geblieben ist, würde ich schon sagen, das ist immer erstmal gut für Torhüter, wenn sie erstmal nichts falsch machen. Allerdings fehlten mir auch so die krassen Ausschläge nach oben, beziehungsweise auch so die letzte Konstanz, so bei den absoluten Spitzentorhütern jetzt mal, Gregor Kobel vielleicht ausgenommen, gab es da jetzt wenige, die ich, wo ich sagen würde, das war jetzt aber eine herausragende Saison, vielleicht jetzt so wie im letzten Jahr bei dem einen oder anderen. Einige haben sich auch wieder nach unten entwickelt, finde ich, oder einen kleinen Schritt zurückgemacht vielleicht, oder die Regression zur Mitte, so kann man sie vielleicht am besten nennen. Aber in Summe war es schon eine gute bis sehr gute Torhüter-Saison, würde ich sagen.
Aber warum hast du gerade eigentlich überhaupt Zeit für mich, fällt mir gerade auf. Wir nehmen hier auf am Mittwoch, den 20. Mai, die Sendung erscheint ein bisschen später. Das heißt aber, noch vor der WM-Kaderbekanntgabe, steht dein Telefon denn überhaupt still angesichts dieser, wie ich finde, unsäglich gehypten Neuer-Baumann-Debatte?
Es steht leider still. Bitte ruft mich an.
Handynummer in den Shownotes.
Also ich bin auch echt, mache irgendwann 3 Kreuze, wenn diese ganze Diskussion irgendwann vorbei ist und dann, also irgendwann mal die Bekanntgabe endlich erfolgt, weil man bekommt ja irgendwie immer nur häppchenweise was mit und das seit Ende September, Anfang Oktober, irgendwie so, diese Debatte geht ja schon so ewig lang. Neuer Baumann kommt ja jetzt wieder zurück. Also ich habe damals schon gesagt, wir werden sowieso mit Manuel Neuer in die Weltmeisterschaft 2026 gehen. Also im Fußball wohlgemerkt, der Männer und nicht alte Herren oder so. Deswegen kommt es jetzt für mich nicht allzu überraschend, aber so die Art und Weise, wie es gekommen ist, ist schon wild. Also wir werden danach auch nochmal detailliert über beide sprechen, aber so das mediale, der mediale Auftritt Nagelsmanns, hat mir jetzt nicht so sonderlich gefallen, muss ich sagen. Also das war, hat er sich, glaube ich, eher selber damit in die Bredouille gebracht.
Kommunikation glatte 6, aber ehrlicherweise ist es auch wirklich schwierig inzwischen geworden als Bundestrainer. So ehrlich muss man auch sein. Du rufst nacheinander alle Spieler an und du kannst im Grunde gewisse Seiten dann auf 5 Reload, automatischen Reload setzen, um zu sehen, wann hat es der Spieler seinem Berater erzählt, wann hat es der Berater den Medien erzählt oder der Spieler direkt den Medien. Also fürchterlich nervig. Möchtest du einen Take dazu abgeben? Machen wir das später, wenn wir über Baumann oder Neuer sprechen? Also du hättest ja anscheinend genauso entschieden wie Julian Nagelsmann. Oder hast du es einfach nur antizipiert, dass er das macht?
Nee, also die Mechanismen sind ja trotzdem irgendwie klar, dass Neuer irgendwie immer noch eine Sonderstellung hat. Das ist ja so viel Geraune, ne? Wenn ich da jetzt sage, dass es von diversen Medien, glaube ich, ein Interesse daran gibt, dass Manuel Neuer ja, gut geschrieben wird, will ich mal sagen. Also als damals diese Diskussion aufkam im September, Anfang Oktober rum, war für mich eigentlich schon alles klar. Also Baumann hat gut gehalten, hat es in der Nationalmannschaft auch gut gemacht, hat darauf dann, glaube ich, in diesem Slowakei-Spiel, wo man ja verloren hat, war er dann eigentlich wirklich noch bester Mann zu der Zeit. Und Neuer damals auch gepatzt hat, dann kam noch das Spiel gegen Arsenal dazu, wo er dann bei einem Eckball nicht gut aussah, plus irgendwie langer Ball, wird da irgendwo rumgerannt. Mhm. Also so richtig eine Erklärung dafür gab es eigentlich nicht, weswegen halt für mich immer so dieser, ja, also es ist ein bisschen Geraune vermutlich, oder ich unterstelle jetzt hier Leuten irgendwas, aber das mache ich an der Stelle jetzt, dass ich den Leuten unterstelle bei Springer Verlag und oder Sky, dass man Manuel Neuer da vielleicht zu irgendwas hineinschreiben wollte. Weil leistungstechnisch hat es für mich A, nichts hergegeben, plus Neuer damals aus freien Stücken auch zurückgetreten nach der EM, ja, die auch nicht gut war, genau wie jedes andere Turnier vor oder nach 2016. Also es gibt für mich eigentlich wenig Gründe, ihn jetzt wieder zurückzuholen oder zurückgeholt zu haben.
Ich meine,
was die Leistung angeht.
Es ist halt auch so ein bisschen Aufmerksamkeitsökonomie. Also Manuel Neuer hat halt die krasseren Ausreißer nach oben, aber auch nach unten. Also total gutes Beispiel, Hinspiel gegen Real Madrid. Ja, er hat fantastisch auf der Linie gehalten, aber ja, er hat auch zwei katastrophale Fehlpässe im Spielaufbau gespielt. Richtig, richtig schlimme Fehlpässe. Und direkt so einen spielt er im Rückspiel und kassiert damit ja auch das 0:1 und das Hinspielergebnis ist egalisiert. Und da fand ich das auch schon interessant, dass das aber dann eigentlich jenseits von irgendwelchen tiefergehenden Diskussionen nirgendwo stattgefunden hat, sondern da klang das eben einfach, als ob er nur ein gutes Spiel gemacht hätte. Und er hat ja ein gutes Spiel gemacht, aber du hast eben auch eine Schwäche von ihm gesehen. Aber der Fokus lag eben auch unheimlich auf Manuel Neuer und eben auch auf den Paraden, die er dann hat. Und bei Olli Baumann ist es so, auch der hat manchmal sehr, sehr gute Paraden drin. Das siehst du halt nur in Anführungszeichen in der Bundesliga. Auch der hatte aber auch Wackler drin in der Bundesliga. Aber ehrlich gesagt, bei beidem, also bei den Wacklern noch eher, weil das war eher so Wasser auf den Mühlen der Neuer-Befürworter, aber bei den Paraden, da redet ja einfach niemand drüber und da kann aber, Olli Baumann kann da nichts dafür, weil er spielt halt bei Hoffenheim und es ist halt Bundesliga und ich finde ja auch eine Parade gegen Werder Bremen nicht so spektakulär wie eine Parade gegen Real Madrid, bin ich ganz ehrlich, aber letztlich, glaube ich, ist das ganze Thema, was du an dieser Scheindebatte, die finde ich gar keine wirkliche Debatte ist, weil es einfach so, es scheint so ein Kulturkampf zu sein. Bin ich jetzt pro Baumann, bin ich pro Neuer? So wirklich inhaltlich wird ja nicht mal jetzt darüber gesprochen. Das zeigt ja auch dann, dass dein Telefon stillsteht. Das kann ja nicht sein. Du bist jemand, der genauer als alle anderen, die ich kenne, die nicht im Fußball arbeiten, auf Torhüter gucken. Eigentlich müsstest du jetzt überall eingeladen werden, um mal zu sagen, wir haben jetzt hier einen Experten da, weil Torhütertrainer können wir nicht befragen, weil die wollen sich da dann natürlich nicht die Finger dran verbrennen, sich zu äußern. Aber du würdest ja die Topflappen weglegen und würdest sagen, hier sind meine Fingerkuppen, ich lege sie. Du würdest ja tatsächlich das inhaltlich bewerten. Ich finde, das sagt schon wirklich einiges aus, dass du gerade offenbar da ja nicht so viel zu tun hast.
Also es wird noch einen Text bei 11 Freunde geben, der ist gestern noch mit heißer Nadel gestrickt worden. Ansonsten halt der eigene Podcast oder halt hier. Also das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Was mir bei dieser ganzen, also bei Baumann ist es auch nicht der erste Torhüter, der, sag ich mal so, in Anführungsstrichen unfair behandelt wird, wenn es in einem direkten Vergleich mit Neuer geht. Also es war ja schon vorher bei diversen anderen Keepern irgendwie so, dass ja quasi jede Parade, die Neuer macht, ist ja immer erstmal eine Weltklasse-Parade. Und jeder Fehler, also überspitzt gesagt, ne, und jeder Fehler, den er macht, kann halt auch mal passieren. Ein irdischer Moment des Manuel Neuer, da wird er dann immer mit Genitiven um sich geschmissen, des Manuel Neuer oder des Manuel Neuers auch gerne mal. Und ich will einfach nur eine faire Bewertung für alle Torhüter. Also wenn wir quasi diesen Maßstab anlegen, das ist ein Torhüter des FC Bayern, ein Torhüter, der für die Nationalmannschaft in Frage kommt, dann soll er bitte genauso auch bewertet werden wie so einer. Und bei Baumann gilt genau das Gleiche. Wenn er eben gute Aktionen hat, dann sollen die bitte genauso, meinetwegen dann im selben Maßstab gewertet werden wie Neuer. So, und wir können bei Neuer genauso gut auch sagen, das Hinspiel in Paris, 5 Stück, würde es auch nicht sagen, dass alle 5 unhaltbar waren. Wenn man sich so das Zusammenspiel zwischen Vorderleuten, welchen Winkel habe ich zum Schuss, Vertex, welche Seite ab und so weiter angucke. Ich sage nicht, dass das krasse Fehler waren, ist mir auch zu viel, aber es soll halt einfach nur fair bewertet werden. Und das geht mir in dieser Debatte irgendwie so komplett weg, weil ja immer jeder sagt, er hat so viel für diesen deutschen Fußball getan. Ja, ja, das stimmt. Dann wird immer noch Algerien mit reingeschmissen als Passwort. Auch das stimmt. Das ist aber auch wieder 12 Jahre her.
Oder Frankreich, die Parade gegen Benzema oder was. Das war, wo er ehrlich gesagt, war das eine Parade. Also das hat er auch direkt danach gesagt. Das muss man ihm echt zugute halten. Er hat nach der Parade gegen Frankreich im Viertelfinale der WM 2014 hat er gesagt, na, also den Ball muss ich auch halten. Weil der kam quasi neben seinen Kopf. Er musste die Hand halt schnell hochbekommen, aber er hat sie schnell hochbekommen. Aber da wurde ja auch so getan, als ob er halt alleine Deutschland im Turnier gehalten hat. Und
dann noch liebe Grüße nochmal an Asano bei der WM 2022, der ihm das Ding genau über den Kopf geschossen hat.
Mhm. Vielleicht war das doch keine so normale Parade. Fällt mir gerade auf. Okay, nee, aber dann lass doch mal reingehen. Dann versuchen wir mal eben andere Kriterien anzulegen. Du hast, wie immer, ich finde das ja wirklich toll, hast du dich an der Frage orientiert, die ich immer allen Gästen stelle im Rasenfunk Royal, nämlich die Saison als Emoji ihres Vereins. Und du hast jetzt offenbar auch dir Emojis gesucht, um die Torhüter mal wieder in so Cluster zu packen, so wie wir es schon die letzten Jahre gemacht haben. Womit willst du denn da gerne beginnen?
Wir beginnen mit einem Emoji, was bei mir auch ganz oft zum Tragen kommt, nämlich der kleine tanzende Mann in so einem kleinen Anzug, der so funky dasteht. Und das ist bei mir Daniel Heuer Fernandes. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Tanzqualitäten sind, aber ich habe es halt genommen, weil er, glaube ich, er hat offensichtlich eine sehr, sehr gute Beinarbeit, ist sehr schnell einfach in der Positionsanpassung. Plus aber auch, wenn er den Ball dann mal am Fuß hat, dann macht er sehr, sehr viel richtig, beziehungsweise kommt er oft in die Situation, Pässe einfach zu spielen oder einfach nur an den Ball. Also in Summe waren es jetzt, wenn die Daten richtig sind, 1660 Pässe, die er gespielt hat. Das ist Platz 19 aller Spieler.
Ja,
also er ist vor Pavlovic, vor Upamecano und ist auch der HSV-Spieler mit den meisten Pässen überhaupt im ganzen Spiel. So im Schnitt 33,2. Absolut top, so. Also Ramay, der zweitbeste, 26,4, Schwebe 26,2, also enorm wichtig so für das Spiel und halt nicht einfach nur immer nur so, ja, ich spiele jetzt mal Querpass. Es ist nicht mehr ganz so, sag ich mal, offensiv ausgerichtet wie in den Tim-Walter-Tagen oder halt noch unter Vollziehen der zweiten Liga. Aber nach wie vor auch im großen Spiel gegen die Bayern, das Rückspiel hat mir sehr gut gefallen. Also der war da wirklich schon ein Gamechanger für den HSV in vielen Momenten. Deswegen da erstmal so der tanzende Mann. Du guckst ja sowieso alle Spieler, weiß nicht, wie du jetzt seine Wichtigkeit in dieser Saison betrachtest, was das Aufbauspiel angeht.
Also nicht mehr so, wie man es eben schon mal gesehen hat. Also er spielt eben nicht mehr so die langen Pässe in vorderste Reihe rein, schon eher Ballverteiler. Aber was halt bei Heuer Fernandes ein Unterschied ist zu sehr, sehr vielen anderen Torhütern ist, dass du nicht nervös werden musst, wenn er angelaufen wird, während er den Pass bekommt. Also das Gefährliche für die Torhüter sind ja so eigentlich so zwei Situationen. Das eine ist, du wirst angelaufen und der Stürmer hat's gerochen oder war gut positioniert und läuft deswegen quasi dem Ball mehr oder weniger hinterher. Und dann hast du nur noch die Möglichkeit, dribbel ich ihn aus oder kann ich auf die Seite, von der Stürmer nicht kommt, ihn legen. Und Heuer Fernandes hat da einfach eine unheimliche Ruhe und manchmal... Also das macht er nicht so häufig, das macht Neuer ehrlicherweise noch öfter, aber manchmal chippt er auch einfach über denjenigen, der ihn anläuft.
Schön übers Standbein, das oft genug gesehen, es ist geil, ja.
Und die zweite Situation, und das hast du jetzt aber bei manchen anderen Torhütern gesehen, deswegen fällt einem halt eher auf, dass das bei Heuer Fernandes fehlt. Es sind halt so Risikopässe, die Torhüter spielen. Also auf einen geschlossen stehenden Sechser, der von hinten angelaufen wird. Ich nenne es den Djant Ramay-Pass. Da hatte er gleich ein paar mit dabei. Oder auch Zetterer hat auch mal so ein paar Bälle gespielt. Das macht halt Heuer Fernandes. Also wenn ich jetzt gerade nicht komplett falsch liege, macht er das eigentlich nie. Weil der immer quasi genau sieht, wo die Gefahr kommt. Und im Zweifel schlägt er ihn dann irgendwo Richtung Flügel. Macht er nicht immer, aber... Ich finde einfach, er ist da, also du musst einfach nicht nervös werden, wenn Heuer Fernandes eingebunden wird ins Spiel. Den einen Lapsus seiner Karriere, den hatte er ausgerechnet im Stadtderby mal, aber das war auch ein Platzfehler, genau.
Ich wollte sagen, das würde ich ihm doch auch niemals irgendwie als Fehler angreifen.
Genau, aber das hat man sich halt gemerkt.
Bitte das nächste Mal, bring bitte das nächste Mal eine Walze mit. Dass du, also das ist ja genau das Gleiche wie irgendwelche Fangfehler, ne, wenn der Ball durch die Finger rutscht. Also ich würde einen Bundesliga-Torhüter oder auch bis zu einem Oberliga-Torhüter, fünfte Liga oder sowas zutrauen, dass er von 1000 Schüssen, die irgendwie auf den Mann kommen, dass er da 998 oder sowas festhält und irgendwie den Rest durch die Finger flutscht oder abprallen, keine Ahnung. Und deswegen, da kein Vorwurf. Ich glaube, heuer Fernandes hatte gegen Gladbach und oder gegen Dortmund hatte er, glaube ich, in der Hinrunde so Abspielfehler, wie er, die er dann eben aus so einem geschlossenen Sechser gespielt hat. Kann ich mich aber auch täuschen, aber ich glaube, gegen eins von beiden habe ich es noch so ganz grob im Hinterkopf, dass er da ja einfach kleinen Abspielfehler drin hat, aber ansonsten, wie du sagst, der zappelt nicht hinten, den kannst du wirklich immer anspielen. Und im Zweifel hat er halt wirklich auch immer noch einen guten langen Ball, die im Zweifel auch immer noch an Mann kommen. Also hat 520 lange Pässe gespielt, zweitbester Wert nur Ramay mit 616 war da deutlich besser. Ansonsten reichen ihm da wenige Keeper so mit Ball am Fuß, finde ich, das Wasser so in der Liga, was Einbindung als auch dann die Umsetzung angeht, weil das ist ja das eine, immer angespielt zu werden oder sich halt irgendwie halb anzubieten, aber dann auch wirklich den Ball haben zu wollen, das ist wieder das andere, finde ich, ne?
Und wo steht er aber für dich? Also ist er der Einzige in der Kategorie Tanzender Mann, weil er eben einfach so... Ja,
genau, es ist die Sonderkategorie, wir starten direkt in der Sonderkategorie rein,
okay.
Der Tanzende Mann, wird sich ja nachher noch ergeben, warum, genau.
Und wo würdest du ihn aber dann so einranken? Also das ist ja quasi dann so eine Spezialfähigkeit von ihm, die eigentlich dann kein anderer in dieser Güte hatte, zumindest so, dass er eben allein in diese Kategorie hier reingehört. Ich weiß nicht, ob das später noch kommt, aber wo würdest du ihn einranken dann so quasi, wenn wir einfach von gut nach schlecht jetzt mal ranken würden oder von sehr gut zu gut, so ist es vielleicht fairer in der Bundesliga?
Ja, also ich finde, dass heuer Fernandes sich eigentlich genau wie der gesamte Club im Laufe der Saison immer weiter gesteigert hat. Also die Hinrunde fand ich immer noch durchwachsen, muss ich sagen, weil er natürlich auch ein Torhüter ist. Das gibt es vielleicht so kleine Parallelen zu Manuel Neuer, weil heuer Fernandes ist ein Torhüter, der sehr viel Risiko auch geht, wenn es darum geht, Querpässe zu verteidigen oder Early Crosses zu verteidigen. Also es ist wirklich, ich kann jedem empfehlen, der sich... Mal gucken, ob er nächstes Jahr immer noch Nummer 1 sein wird in Hamburg. Wenn nicht, guckt man sich einfach die Spiele von der letzten Saison gerne nochmal an. Wie oft, wenn der Ball im Halbfeld ist, so verlängerter 16er Ecke, das Gegentor gegen Freiburg war ein ganz gutes, wo Kübler von außen rechts reinflankt, Matanovic startet sozusagen aus der Mitte Richtung ersten Pfosten, wo er dort steht und wo er vor allem auch immer bei Querpässen steht, das ist einfach, also wenn man sozusagen das Tor mal um 90 Grad dreht, dann spricht man so von dieser Second Goal Defending bei Verteidigen von Querpässen. Und er verteidigt dieses zweite Tor wie als wäre es das richtige große Tor. Also er steht nicht einfach nur da kommt der Pass. Genau. Er steht nicht einfach nur da und denkt, okay, jetzt kommt halt der Querpass, jetzt setze ich mich wieder nach hinten ab. Sondern er will wirklich aktiv diese Querpässe, diese Flanken verteidigen. Steht enorm hoch, hat natürlich dann dadurch auch eine gute Beinarbeit, weil er dann schnell wieder auch im Zweifel, wenn er sie nicht erreicht, wieder nach hinten kommt. Und allein so diese Szene, würde ich sagen, gegen den SC Freiburg, taktisch macht vorher alles richtig. Das ist wirklich, da stand, glaube ich, auf 6 Meter. So, da gab es an demselben Spieltag bei Dortmund gegen Frankfurt eine ähnliche Szene, wo Girassi den Ball dort auch aus nach so einer Riason-Flanke von rechts dort auch ins am ersten Pfosten dort einschweißt, wo Zetterer aber gar nicht die Möglichkeit hat, schnell genug wieder nach hinten zu kommen und wo auch seine Beinarbeit und seine Balance einfach nicht so gut wie die von heuer Fernandes. Nur taucht dann, wenn er solche Flanken halt abfängt, da sind keine Statistik groß auf. Ne? Außer halt so abgefangene Flanken aus dem Spiel. Das sind halt keine richtigen Flanken, sondern es sind eher Querpässe. Das taucht dann eben auch nicht mit auf. Also in den Top 10 ist er gar nicht vertreten. Plus ist auch trotzdem auch noch so ein psychologischer Effekt für ja, Flügelspieler. Die müssen dann auch wirklich sehr präzise flanken, weil der Kerl im Zweifel die Bälle abfängt. Manchmal ist es auch ein bisschen zu viel. Das spielt er mir auch zu offensiv, aber das ist halt... Ich glaube, gegen Augsburg dürfte das gewesen sein, irgendwann im Winter, Hin- oder Rückrunde, weiß gerade gar nicht, welches das war. Da hat er auch so eine Situation, wo dann er gar nicht schnell genug wieder zurückkam, weil seine Grundposition viel zu hoch war. Und dann stand er nirgendwo so rum. Aber er ist halt sehr klar in seiner Aktion. Also da wird halt auch offensichtlich sehr gut und sehr klar mit seinem Torwarttrainer Sven Höh gearbeitet, wo es ganz klare Richtlinien gibt, wenn der Ball da ist, dann mach das, wenn der Ball in diese Zone kommt, dann schieb nach vorne. So, das kann man jetzt, deswegen würde ich ihm da solche Fehler eigentlich nie groß ankreiden, weil er ja letztlich den Plan umsetzt, den er zusammen mit seinem Torwarttrainer, der sich natürlich auch Gedanken macht, umgesetzt hat.
Und dieses Second Goal Defending, also das kann man sich ja wirklich gut visualisieren, wir kippen das Tor einfach um 90 Grad und gucken quasi jetzt von der Seite drauf.
Genau.
Und deswegen, er geht dann quasi so weit aus dem Tor raus, dass er quasi fast in der Mitte dieses zweiten imaginären Tores steht. Aber welche Körperhaltung ist denn da dann für dann optimal? Denn wenn wir jetzt einfach bei einem normalen Tor ist ja logischerweise die, in der ich parallel zur Linie ausgerichtet bin, die, wo ich die meisten Chancen habe, mit meiner Körperlänge und Sprungkraft quasi einen Ball vor der Linie noch abzuwehren. Aber das kann ja in dieser Art nicht so ganz stimmen. Ich muss ja irgendwie so halb eingedreht stehen eigentlich, oder?
Naja, also manche machen das so. Also zum Beispiel Nübel ist so ein Kandidat, der immer so leicht eingedreht steht, aber weil er auch nicht so dieser aggressive Balljäger ist. Mhm. Also Heuer Fernandes, auch ein Baumann, auch ein Finn Dahmen, die sind halt die Torhüter, die das wirklich wie halt ein richtiges Tor verteidigen. Also sie haben eine gerade also
sie
Stellung,
quasi
ich mal,
so, zum dass alles an ihrem genau. Körper denjenigen anguckt, der da vom Flügel
ganz genau.
dann jetzt nach innen flankt.
Ganz genau. Also okay. Vor allem dann, wenn wir jetzt die Situation haben, Ball geht Richtung Grundlinie, ballferner, also quasi grundliniennaher Fuß, meinetwegen rechter Flügel ist halt rechter Fuß, der dort die Flanke gibt, höchstes Tempo, dann siehst du bei Fernandes oder Heuer Fernandes, Baumann etc., siehst du oft, wie sie wirklich noch diesen Schritt mal mindestens so anderthalb Armlängen vom Pfosten ins Feld sozusagen reinschieben.
Weil sie von wissen, da aus mit dem rechten Fuß wird sowieso nicht hier auf dem kurzen Pfosten.
Und wenn halt reingeht, einer von 100, ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann ist es so. Dann hat man trotzdem immer noch mehr geschafft, weil man dann, weiß ich nicht, 50 Bälle dann trotzdem noch abfängt.
Interessant. Ich sehe halt, gerade das Tor zum 0:1 im EM-Halbfinale der Frauen, Aitana Bonmati gegen Ann-Kathrin Berger, sehe ich gerade mit anderen Augen. Weil damals haben die spanischen Trainer haben danach gesagt, ja, wir wussten, dass sie das kurze Eck offen lässt und deswegen hat Aitana da mehr oder weniger blind schießen können. Also die wusste einfach genau, was sie tut. Jetzt muss ich es mir nochmal angucken und gucken, wie aufgeregt Ann-Kathrin Berger da stand und was sie sonst so macht bei diesen Szenen. Sehr gut. Siehst du, habe ich schon wieder was gelernt. So schnell ging das. Noch nicht mal 20 Minuten drin. Ja. Wahnsinn. Fantastisch. Gut, nächste genau. Kategorie.
Ich würde noch kurz eine Sache noch sagen, weil Heuer Fernandes ist natürlich auch kein riesengroß gewachsener Torhüter. Aber der HSV hat in Summe nur 2 Gegentore nach Ecken kassiert. Also man hat 199 Eckstöße gegen sich bekommen. Das ist ein sehr hoher Wert. Wenn ich jetzt so richtig überfliege, der zweithöchste. Wolfsburg 253 hat 4 Gegentore bekommen. Heuer Fernandes trotzdem auch ein sehr klarer Torhüter bei Eckbällen. Und da kann ich jetzt schon mal eine kleine Ankündigung machen, denn ich habe mir zusammen mit einem Torwarttrainer-Kollegen alle Eckbälle angeguckt. Also nicht nur irgendwelche, sondern alle 2895 Eckbälle waren es, wenn die DFL da nicht lügt.
Bei welchem Team hat es am meisten wehgetan? Oder hast du es gar nicht gemerkt, weil du immer nur auf den Torhüter geguckt hast?
Also es gab einige interessante, also erstmal Wolfsburg, das Video nur von den ersten 30 Spieltagen ging 45 Minuten. Weil die halt wirklich so viel, das war wirklich Wahnsinn. Aber es war erstmal interessant zu sehen, so ne, wie viele Vereine den Eckballschützen irgendwie noch beeinflussen wollen, wenn er dort dasteht und die Auswechselspieler stehen dann so zufälligerweise fast in seiner Anlauflinie so, das war auch ganz interessant. Mhm. Meistens ist es Union oder Bremen, die da sich da hinstellen und eben auch so das Blockverhalten der gegnerischen Spieler und wie eben auch Mannschaften versuchen, ja, ihren Torhüter zu beschützen, welche Zonen Torhüter abdecken müssen, wie vor allem auch der Torhüter abspringt, mit einem Bein, mit zwei Beinen, wie oft lässt der Bälle vielleicht beim Fangen fallen, wie oft faustet er die Bälle, wie oft ist es erfolgreich, wie oft nicht. Jetzt sind wir gerade noch dabei, das auszuwerten. Kommt dann irgendwann im Laufe der nächsten Wochen auf meinem Substack-Channel Keeper-Analyse.
Ah, werden wir auch verlinken. Wird natürlich verlinkt, genau. Ja, sehr gut. Also da kann man dann 2880 Ecken. Sascha, du bist genauso verrückt wie ich. Das finde
ja,
ich einfach.
Ich dachte, also er ist wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Royal, wo man dachte, ach, so schlimm wird es schon nicht werden. Und dann sitzt man drin und guckt sich 45 Minuten Ecken gegen Wolfsburg an und guckt, wie sich Maxi Arnold beschwert, weil Grabara gefault worden ist oder nicht.
Ja, aber ich kann dir sagen, irgendwann bist du dann bei der 1800. Ecke und dann bei der 2000. Ecke und dann kann man schon wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und dann wird alles wieder leichter.
So, ja, absolut.
Das mittlere absolut. Drittel, da muss man sich so ein bisschen durchfressen. Ehrlicherweise, da muss man einfach durchziehen. Sehr schön. Genau. So, was ist die
weiter.
nächste Kategorie?
Nächster Emoji, das Babygesicht, also dieses kleine Baby mit dem Schnuller im Mund. Für obviously die jüngsten Torhüter oder die jüngeren Torhüter. Ich habe das alle U25 Torhüter da quasi mit einbezogen. Normalerweise bin ich immer ein Freund oder habe es immer so vertreten. Alles, was unter 27 ist, ist meistens noch eher jünger, weil man halt ja trotzdem, wie man bei Neuer sieht, dann doch noch ein paar Jährchen, die man hinten dran packen kann im Vergleich zu Feldspielern. Aber da wären auch so Leute wie Grabara mit reingefallen und die sind für mich nicht mehr Youngster. Deswegen habe ich es auf die U25 Torhüter bezogen. Und das ist Mio Backhaus, Kaua Santosch, Noah Atobolu, Martin van der Voort, Ramay und Jonas Urbik. Jetzt so die Cameo-Auftritte von Frank Feller, Tangvik und Lasse Ries habe ich da mal rausgelassen. Mhm.
Ist das für dich bemerkenswert, dass es so viele junge Torhüter gibt? Da haben wir doch noch vor 2 Jahren, als Noah Atobolu dann quasi mit Ansage zu Nummer 1 von Freiburg wurde, drüber gesprochen, dass es bei Torhütern eher so ist, dass sie mit 27 ihre Prime haben und aber auch erst ihre Chance bekommen. Und jetzt haben wir dann so viele in dieser jungen Kategorie und du musstest die Kategorie sogar noch verengen.
Ja, das ist ja insofern auch logisch, weil ja natürlich viele Vereine jetzt, also RB Leipzig zum Beispiel, ne, Gulaschi kommt auch in die Jahre, deswegen spielt jetzt Wandefort deutlich öfter. Bei Heidenheim ist Müller ja dann gegangen, beziehungsweise auf die Bank verbannt worden. Zur Sommerpause sollte ja eigentlich Frank Feller spielen, der ja nochmal 2 Jahre jünger ist als Ramay. Mhm. Aber Ramay eben auch mit 24 noch relativ jung, neuer, auch weniger Spielzeit oder öfter verletzt, mehr rotiert, dann eben in Urbik rein. Bremen hat einen etwas älteren Zetterer abgegeben, hat dann eben auf Backhaus gesetzt. So, und das ist irgendwie alles relativ logisch, würde ich sagen, oder eine logische.
Also so eine Generationsablösung, genau, gerade.
Okay. Würde ich schon sagen. Können wir direkt mal bei Backhaus bleiben? Also, ich habe ja schon mal in irgendeiner Schlusskonferenz hier mal gesagt, dass eigentlich Frankfurt, dass Bremen mit diesem, wenn man es mal sagen will, Torwarttausch etc. abgegeben plus dann Backhaus geholt, also ein super Deal gemacht hat. Eigentlich der klare Gewinner ist aus dieser Thematik, ne, dass man Backhaus da vertraut hat, die Nummer 1 ihm klar gegeben hat. Auch nachdem er mal kurz verletzungsbedingt raus war, da hat ja dann damals Karl Hein noch gespielt, unter anderem gegen Bayern, wer sich noch erinnert. Mhm. Hat es auch sehr gut gemacht damals, die 2 Spiele. Aber hat dann trotzdem gesagt, nein, Mio Backhaus ist unsere Nummer 1. Und da gab es auch nichts dran zu rütteln. So, jetzt finde ich, für seine erste Saison in der Bundesliga hat er vorher in den Niederlanden gespielt. Also für mich ein Torhüter, der eigentlich kaum bis keine Schwächen hat, so rein taktisch, technisch erstmal. Hm.
Interessant. Also sprich, Backhaus, also er ist gut auf der Linie. Strafraumbeherrschung ist auch für dich
meisten,
alles völlig okay?
Meisten Flanken aus dem Spiel abgefangen, 67.
Ja, interessant, das ist, ja gut, stimmt, ich kann mir an ein paar Spiele, kann ich mich auch noch erinnern. Also ist Backhaus dann vielleicht auch so jemand, der, also jenseits von Werder Bremen fliegt der, glaube ich, schon noch so ein bisschen unter dem Radar, aber wenn du jetzt quasi so früh in der Sendung schon sagst, er hat im Grunde keine Schwächen, dann klingt das ja nach einem absoluten Top-Torhüter.
Also keine Schwächen, die jetzt offensichtlich sind, er macht jetzt technisch wenig Fehler, dass er jetzt irgendwie so dieser berühmte Timo Hornsche, Manuel Neuersche Armschwung nach hinten oder so, oder dass er jetzt in irgendeiner Form unsauber wäre im Abdruck, dass er jetzt Probleme hätte, wie jetzt, also Atobolu zum Beispiel hat immer noch, finde ich, Probleme bei Fernschüssen, weil er nicht so eine gute Beinarbeit hat. Also er würde quasi kein tanzender Mann sein. Mhm. Atobolu macht selten noch so einen Zwischenschritt und wenn der Zwischenschritt kommt, dann ist sozusagen der Winkel, in dem er seinen Fuß aufsetzt, ein bisschen zu sehr auf die Zehenspitze, dass er gar keinen Druck mehr auf das ballnahe Bein dann bekommt. Also Atobolu hat in dieser Saison 10 Gegentore außerhalb des 16ers kassiert. Höchstwert. Mhm. Ramay 9. Hat andere Gründe, komme ich gleich drauf zu sprechen, aber das ist halt, finde ich, bei ihm gar nicht gegeben. Er hat wirklich eine super Beinarbeit, kommt schnell dann auch zur anderen Seite, macht einen guten Zwischenstep und hatte auch gegen Leipzig, war es glaube ich in Leipzig das Spiel, dürfte glaube ich Hinrunde gewesen sein, da auch ein paar super Paraden, wo er dann auch mehrmals so einen Kreuzschritt machen musste, den Ball hinten aus dem langen Eck irgendwie noch fischen musste, also auch sehr komplizierte Sachen, da kommt er immer noch gut zurecht, das sieht alles rund aus. Und mit 22 Jahren würde ich, sind wir uns glaube ich eh einig, dass da die Spitze noch gar nicht erreicht ist, so, oder dass die Decke.
Und wie gefällt dir da, dass die Entscheidungsfindung, wenn er den Ball am Fuß hat?
Ist halt immer so die Frage, welche Spieler hast du vor dir? Glaube ich. Also das sah bei Zetterer in der vergangenen Saison ein bisschen besser aus. Also Zetterer war im Vorjahr, finde ich, noch wichtiger für Bremen im Aufbauspiel, als es jetzt Backhaus ist. Ich würde es auch, wie gesagt, gerne mal sehen, wenn er dann sozusagen dann auch einen Trainer eine ganze Saison lang hat, der eine Spielweise durchziehen will, plus nicht immer wechselnde Verteidiger vor sich zu haben. Weil das gehört ja trotzdem auch, glaube ich, zur Bremer Saison dazu.
Ja, total.
Dass man immer viele andere Innenverteidiger hatte, Koulibaly hat es auch super gemacht, aber der ist ja noch mal jünger als Backhaus. Also an wem soll sich dann so ein 22-Jähriger jetzt in der ersten Profisaison hochziehen? Unter diesen Gesichtspunkten war er für mich so der beste Youngster, auch gemessen an den Spielen, die er hatte.
Und er hatte wirklich, also das gegen Leipzig, da hatte er 10 Paraden, das habe ich mir damals auch geschrieben, auch aufgeschrieben. Selbst in Spielen wie Heimspiel gegen Stuttgart, wo Werder deutlich verloren hat, an Backhaus lag es nicht. Also er hatte schon so 2-3 schwierigere Spiele mit dabei, also gegen Dortmund bei der Ecke, St. Pauli zu Hause. Da ging das erste Tor auf ihn, aber auch das Rückrundenspiel in Wolfsburg, was ja extrem wichtig damals für Werder war, nicht unten reinzurutschen und Wolfsburg quasi gleichzeitig noch unten zu halten. Also da hat er ganz, ganz, ganz fantastisch gespielt. Und auch beim 1-3 in Köln lag es quasi nicht an, also hat er das Spiel noch lange eng gehalten. Ja. So muss man sagen.
Das stimmt. Das war auch eins seiner besten Spiele, obwohl man da eben verloren hat. Ich glaube, laut DFL dürfte das auch gegen Dortmund, hat Keeper Efficiency 2,1, also 8 Paraden gezeigt, 5,9 waren sozusagen erwartet, expected. Und auch gegen Köln 8 Paraden, 5,7, also 2,3 Paraden mehr gezeigt, ne, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Auf Strecke müsste ich es gleich mal gucken, das waren, glaube ich, auch so 2 Paraden mehr als eigentlich zu erwarten gewesen wären. Genau, also genau, nee, 1,5, genau, also 102 Paraden gemacht, 100,5 waren erwartet, also da auf jeden Fall auch im absolut positiven Bereich, so innerhalb der Bundesliga.
Also es gab ganze Spiele, wo es allein Mio Backhaus zu verdanken war, dass Werder gepunktet hat, da hieß es dann quasi Osole Mio.
Ja, und er war auch der Torhüter, der die meisten Fouls gegen sich bekommen hat, zusammen mit Finn Dahmen 10 Stück, auch bei Ecken. Mhm. Und anderem. Also musste der sehr viel einstecken. Mhm.
Gut, also Mio Backhaus, sehr, sehr gute Saison gespielt. Über wen willst du als nächstes sprechen?
Ja, weil der Name ja schon gefallen ist, Atobolu. Eine Saison, die insofern nicht leicht war, als dass man jetzt wieder diese Doppelbelastung einfach mit drin hatte. Ne? Also gut, Pokal hat er jetzt nicht gespielt, deswegen Europa League ja trotzdem immer so seine Spiele gewesen. Und man konnte auf jeden Fall eine Entwicklung schon sehen im Vergleich zu seiner ersten Europa-League-Saison. Das war ja dann vor 3 Jahren, glaube ich, vor 2 Jahren, als man dann in der letzten Streichsaison, glaube ich, dann noch die der Europa League gespielt hat.
Vor 2, glaube ich.
Ja, und es war jetzt, also er hatte jetzt keine krassen Schnitzer drin, wenn ich mich da richtig erinnere, also die jetzt wirklich bestraft worden sind.
Ja, gegen Wolfsburg gab es ein Spiel, 3-4 haben sie es verloren. Da war der Wurm drin. Das okay, war ganz seltsam, dieses Spiel.
Okay. Es verschwindet auch echt so viel, muss man ehrlich sagen. Also, ansonsten halt keine sonderlich spektakuläre Saison. Also er ist eigentlich genau das, was ich eingangs meinte, auf die Frage, was war es denn für eine Saison? So war es, trifft eigentlich auf Atobolu exakt zu, weil ich finde, er hat wenig, mit Ausnahme vom Wolfsburg-Spiel, krasse Fehler drin gehabt, aber auch wenig große Highlights nach oben. So, er ist, aber auch, ich würde auch nicht sagen, dass das unbedingt eine Stagnation ist in seiner Leistung, sondern es ist trotzdem immer noch, er wird jetzt bald 24, es ist trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Leistung, einfach für einen Torhüter auf dem Level mit dem Pensum, was er dann trotzdem hat, dort weiterhin so einfach zu performen und erstmal keine dicken Fehler zu machen, finde ich. Mhm.
Und bist du aber zufrieden mit dem, wie sich dann Atobolu entwickelt hat? Eben, ich weiß, dass es schwer zu bewerten ist, weil du hast ja gerade begründet, warum, aber siehst du da auch eine Entwicklung?
Ja, eine Entwicklung insofern, als dass er jetzt besser mit dieser Doppelbelastung klarkommt. Also in der ersten Saison, weiß ich noch, da gab es dann wirklich immer, das war so ein Achterbahn, mal oben, hopp, top. Und jetzt ist es eher so dauerhaft irgendwie so eine 6-7 von 10. So eher 7. von 10 Leistungen, während es halt davor war es halt mal so eine 8-9 von 10 in ganz, ganz guten Tagen, so vereinzelt. Dann gab es aber wieder Spiele, wo es eigentlich eher so 3-4 von 10 so waren. Und ja, für mich auch so als Torwarttrainer ist Konstanz immer erstmal alles, ne? Wie viele Spiele, wie viele Gegentore, an wie viele Gegentore konntest du was machen? Am keinen, danke, tschüss. So. Das finde ich, es ist immer noch die oberste Aufgabe eines Torhüters, hinten konstant zu spielen. So, wenn du deinen Jungs hinten Sicherheit gibst mit der Art und Weise, wie du halt deinen Strafraum hinten unter Kontrolle hältst, aber auch hinten deine Leute coachst. Und ich glaube auch, Atobolu ist einfach ein Torhüter, der sehr, sehr viel coacht und sehr viel Anweisungen von hinten gibt. Dann ist das erstmal eine positive Entwicklung von ihm, die er jetzt durchgemacht hat. Aber da geht natürlich noch mehr. Also ich weiß auch nicht, ob er sich dann jetzt mit dem Wechsel, der irgendwie lang oder so ein bisschen rum geistert in die Premier League, ob er sich da so einen großen Gefallen tut.
Ja, das, den Gedanken hatte ich auch schon öfter. Gibt es einen Grund dafür, dass er, also du hast es schon gesagt, die Beinarbeit, aber dass er, also Distanzschusstore und auch, also als du vorhin gesagt hast, jeder Torhüter ab der Oberliga fängt von 1000 Schüssen 980 oder was du, glaube ich, gesagt hast. Da habe ich direkt zum Beispiel das Abstaubertor von Braga im Blick gehabt, was auch ungerecht ist, weil Atubolu ist der Grund davor, nicht nur mit einem gehaltenen Strafstoß, muss man auch noch sagen, sensationale Strafstoßquote und sensationelle Auswahl, wann er einen Strafstoß pariert. Denn den einen, den er nicht gehalten hat, das war der gegen Lille von Oliver Giroud und der hat dafür gesorgt, dass Freiburg im leichteren Turnierbaum gelandet ist. Nicht im Stuttgarter Teil, sondern im anderen. Also alles richtig gemacht, nur Atubolu. Aber es gab eben zum Beispiel dieses Abstaubertor bei Braga, was eben dann schon relativ eindeutig einfach ein Fehler von ihm ist, auch wenn er ansonsten bis dahin ein tolles Spiel gemacht hat.
Ich finde auch, er hat so dieses Kevin Müller oder Feldspieler bezogen Leon Goretzka Problem. Er ist sehr bullig, er hat sehr viel Muskelmasse einfach drauf und dadurch wirkt er, finde ich, manchmal so ein bisschen, na, lahm ist der falsche Begriff bei so einem Top-Athleten, aber manchmal so ein bisschen behäbiger. Oder ne? Also er ist nicht ganz so, wie jetzt zum Beispiel so ein Backhaus, der ist halt ein bisschen geschmeidiger, wenn es darum geht, körpernahe Schüsse zu verteidigen. Oder auch ein Urbik ist explosiver als er, finde ich. Jo, und das wird ihm manchmal so zum Verhängnis, dann kommt er auch manchmal nicht schnell genug runter, diese 1-2 Millisekunden vielleicht, um die Hand dann noch in eine andere Position zu bekommen, gerade wenn so Schüsse auf Kniehöhe kommen. Die können dann halt manchmal den Unterschied ausmachen, ob der Ball nun eher seitlich, eher nach vorn oder wohin auch immer abgewehrt wird.
Und meinst du, dass er sich da noch verändern wird? Ich meine, ist ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das quasi das alte Tim Wiese und Gary Ehrmann Problem ist. Das war ja die Art von Torhüter, die quasi einen riesigen Oberkörper hatten und auch ein bisschen lustig aussahen. Also so krass ist es natürlich nicht, aber rein theoretisch könnte man ja sagen, naja, 2-3 Kilo kann man ja abtrainieren, weil es ist ja Muskelmasse.
Ja, das auf jeden Fall. Also man kann dann auch, also er hat auch immer einen sehr breiten Auftaktsprung, ne? Wenn er sich auf Schüsse vorbereitet, dann steht er immer erst recht schmal und dann springt er so in so eine A-Formation rein, dass sein Oberkörper ist quasi schmal oben und dann wird es halt breiter unten mit den Füßen. Kann man eben auch noch anpassen, also zusammen mit dem Torwarttrainer-Team, dass dann auch der Auftakt anders wird, dass er vielleicht noch den Zwischenschritt besser setzen kann und sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Ball fernen Bein abdrücken kann. Das wird halt auch immer wichtiger für Torhüter. Gerade wenn man den Ball nahen Fuß nicht mehr aufsetzen kann, weil der macht die Zeit nicht mehr reicht. Das sind Möglichkeiten, das zu ändern. Das dauert natürlich immer noch eine gewisse Zeit. Aber er ist noch jung, er kann das, glaube ich, immer noch ändern.
Okay. Wen haben wir noch?
Vandevoort würde ich nochmal bloß kurz mit ansprechen. Also hat es ja trotzdem geschafft, wenn wir überlegen, wer jetzt in den letzten Jahren in Leipzig so den ewigen Peter Gulaschi dort herausgefordert hat. Ist ja jetzt so der Erste, dem ich es wirklich auch zutraue, dass langfristig konstant durchzusetzen, dass er sich dort als Nummer 1 dort behauptet. Natürlich auch verletzungsbedingt, aber wenn wir trotzdem gucken, die letzten Jahre, wer da alles dabei war, Josep Martinez, jetzt bei Inter Nummer 2, hat jetzt vor kurzem erst gegen Lazio den italienischen Pokal gewonnen. Wenn sie gewonnen haben, ich weiß, ich bin, glaube ich, zur Halbzeit raus. Also ich kann jetzt auch sein. Oder haben sie 2-0 geführt?
Nein, Moment mal, Inter hat doch den italienischen Pokal noch gewonnen.
Genau, gegen Lazio, aber er ist ja bei Inter.
Achso, sorry.
Oder habe ich jetzt irgendwas?
Nein, sorry. Ich hätte nicht hier parallel die Statistiken von Martin von der Vorder aufmachen sollen.
Genau, also Janis Blaswig ja genauso, der auch lange dort gut gespielt hat. Vogo, der auch bei der Spätzle Nationalmannschaft immer mit berufen wurde. Also da gab es schon in den letzten Jahren einen, die haben sich aber immer halt an Gulaschi die Zähne ausgebissen und er hatte jetzt in dieser Saison auch immer mal seine Momente drin. Ich glaube, gegen Union dort auch so einen grausigen Fehlpass ins Zentrum gespielt, den Khedira oder Ilic dort abgefangen hat, auch direkt zum Gegentor geführt. Aber ansonsten schon ein solider Torhüter, wo ich schon auch Entwicklungspotenzial noch sehe bei ihm. Gerade was so das taktische Verhalten angeht, ne? Wann lasse ich mich vielleicht ein bisschen mehr nach hinten abfallen, wenn ein Ball so aus dem Winkel geschossen wird, also so Verlängerung, 5-Meter-Eck, bisschen weiter ins Zentrum noch. Der steht ihm manchmal ein bisschen zu weit vorn, hat dann eigentlich gar keine Chance auf ein 1 gegen 1 und verringert eigentlich da so seine Reaktionszeit und auch Aktionszeit. Aber das sind, glaube ich, Kleinigkeiten, die man ganz gut im Videostudium abtrainieren kann.
Okay. Dann?
Weiter geht's mit Ramay. Auch eine schwierige Saison, muss ich sagen, für einen Torhüter, der ja eigentlich, also der ist ja eigentlich Dortmunder und er kam ja auch mit der unter der Prämisse zu Dortmund zu sagen, ich will mich auf gar keinen Fall auf die Bank setzen. Und dem Anspruch, den er an sich selbst hat, ist er nicht wirklich gerecht geworden, muss ich sagen. Also viele unnötige Gegentore in dieser Saison kassiert. Also hat zwar die zweitmeisten Flanken abgefangen, 58, was aber auch daran liegt, dass Heidenheim halt viele Flanken zulässt,
ja.
Vergleichsweise. Aber hat da trotzdem seinen Mann gestanden, alles gut. Was mir halt nicht so gefällt, das habe ich diese Saison so oft schon gesehen. Ich könnte mir wirklich, egal welches Spiel raussuchen, es ist halt immer das Gleiche. Er lässt sich halt immer so weit nach vorn ziehen, wenn Schüsse rund um den 16er, Schüsse 20 Meter oder so abgegeben werden. Dann steht er permanent 3-4 Meter vor seinem Tor und diese 3-4 Meter bringen ihm 0,0. Also eher im Gegenteil, es verringert seine Wahrnehmung.
Chance, noch, ne?
Wann sehe ich diesen Ball? Mhm. Und aber auch meine Aktionszeit. Ne? Bei da hinten habe ich dann vielleicht noch diesen Sekundenbruchteil mehr, um meine Hand anders zu positionieren oder vielleicht, um mich, mal ganz krass gesagt, komplett abzudrücken. Mhm. Und das macht er halt so oft. Also ich, ja, viel zu oft eigentlich.
Ja, also ich habe hier so Statistiken offen, wo Shotstopping in einem Wert bemessen wird, bis 10 geht der und da hat er tatsächlich die schlechtesten Werte. Und dazu kommt eben noch, also das ist bei Heidenheim auch eine komplexe Situation gewesen, auch für Jante Ramay nicht so ganz einfach. Also ja. Es ist verständlich, dass er diese Entscheidung trifft, zu seinem Jugendverein zurückzukehren, kennt den Trainer auch schon sehr gut, also Weng jetzt meine ich in diesem Fall, aber kommt eben in eine Situation hinein, in der es sowieso schon eine seltsame Kommunikation hinsichtlich, wird Kevin Müller hier noch weiter bleiben oder nicht sein. Frank Feller wird als Nummer 1 verpflichtet und verletzt sich dann schwer. Und das war so eine Kombination plus mit, ich glaube, im allerersten Spiel schon der erste Patzer gegen Wolfsburg müsste das gewesen sein. Also das muss man quasi noch so ein bisschen verteidigend anführen. Diese grundsätzlichen Fehler, das, also diese sehr hohe Positionierung, das habe sogar ich dann irgendwann gesehen, weil du mich mal darauf aufmerksam gemacht hast. Oder ich glaube, du hast im Forum mal gepostet und dann dachte ich mir, ah ja, stimmt, genau. Und das sieht man dann wirklich sehr, sehr häufig. Das kann man ja noch fixen und kann man dran arbeiten. Aber es war eine schwierige Saison und er ist halt leider schon auch Teil dieses Heidenheimer Abstiegs, ohne dass ich damit sagen will, Schuld oder so, hat eh nie ein einzelner Spieler, aber er ist ein Teil dieser Geschichte.
Ja, also wo vielleicht so ein Müller dann in den letzten Jahren noch irgendwie einen rausgebissen hat, der auch nicht alles perfekt gemacht hat, rein taktisch, aber bei Ramay war es dann doch sehr auffällig und er hat mehr Spiele, oder nicht mehr verloren, aber du weißt, was ich meine. Also hat jetzt nicht überdurchschnittlich gut gehalten und vielleicht einmal Spiele im Alleingang dort gewonnen für sie, auch wenn es in der Rückrunde ein bisschen besser wurde.
Mhm. Definitiv.
Bei wem es auch nicht wirklich besser wurde, egal wann er am Tor stand, war Kawa Santosch.
Ja.
Also 32 Gegentore in 12 Spielen, das ist schon ein ordentliches Brett. Dann verletzt und auch nie so richtig das Zutrauen bekommen irgendwie. Also ich weiß auch nicht, ob man bei Frankfurt zu viel in ihm gesehen hat in der kurzen Zeit oder ob die Rückkehr, ich meine, hat sich ja, glaube ich, ein Meniskusriss zugezogen und dann kam er dann, glaube ich, im April und dann im September oder sowas kam er wieder dann zurück, also schon relativ früh eigentlich. Weiß nicht, ob das schon zu früh war, ob seine Kommunikation lag im Verein, dass er jetzt zwingend spielen muss, weil man ihn vielleicht irgendwann Gewinn bringen, wieder weiterverkaufen möchte. Aber er schien jetzt diesem ganzen Druck A nicht gewachsen und auch B vielleicht auch sich den Druck selber irgendwie auferlegt, weil viele Aktionen hatte ich das Gefühl, dann will er jetzt unbedingt hin, dann muss er jetzt irgendwas machen. Aber es hat dann alles noch schlimmer gemacht.
Glaubst du, dass das auch Ausdruck ist einer anderen Torhüterschule? Weil Caio Santos hatte so unorthodoxe Bewegungen, Entscheidungen mit dabei. Das kann natürlich auch gewesen sein, weil er es eben allen zeigen wollte. Also es kann quasi auch ein psychologisches Moment gehabt haben. Aber ich hatte auch den Eindruck, also zumindest mal den Gedanken, vielleicht müsste der einfach mal ein Jahr lang mit so einem Bundesliga-Torhütertrainer zusammenarbeiten und bekommt halt dann quasi ja den Bundesliga-Standard halt einfach eingeimpft.
Mhm. Ach, das ist da jetzt eine andere, also man sieht ja schon, dass er eine andere Torwartschule einfach durchlaufen ist. Also die südamerikanische oder vor allem auch die brasilianische ist dann nochmal von wie man trainiert, welche Schwerpunkte man setzt, auch nochmal eine andere, da eher auf so auf Schnellkraftreaktion, wobei es dann in der deutschen Torwartschule eher so auf das Taktische mit ankommt, vor allem auch viel Blockverteidigen mit ankommt. Kevin Trapp war jetzt auch nicht dafür bekannt, der allertechnisch sauberste zu sein oder die taktisch besten Entscheidungen da getroffen zu haben. Deswegen würde ich mir jetzt gar kein Urteil anmaßen, wie da im Torwart-Team auch gearbeitet wird. Aber trotzdem hätte ich mir für ihn auch mal gewünscht, dass er einfach mal wirklich mal 10, 15 Spiele am Stück macht. Hat er, glaube ich, bis heute noch nicht in Frankfurt gemacht, wo er dann auch dann ohne irgendeine Verletzung oder auch vielleicht irgendeine englische Woche dazwischen, wo er dann wirklich spielen kann, eine Woche Pause und in dieser Woche mit seinem Torwarttrainer-Team zusammen die Aktion analysieren kann. Weil davor wirkt es immer so ein bisschen, er hat jetzt viel Rummel auf einmal bekommen, 10 oder 5, 6, 7 Spiele am Stück, ohne groß Pause dazwischen, wo er gar nicht das groß verarbeiten konnte, gar nicht groß sacken lassen konnte. Ähnlich wie Atubolu in seinem ersten Jahr. Das ist, glaube ich, trotzdem für junge Torhüter enorm wichtig, wenn sie so ins kalte Wasser geworfen werden.
Mhm. Ja, ja, guter Punkt. Also herausfordernde Situation für Kauer Santos. Bin ich total gespannt, ehrlich gesagt.
Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht.
Also, das kann in jede Richtung gehen, weil das Athletische ist nicht zu übersehen. Der hatte Paraden mit drin, die waren der Wahnsinn. Und das war zwar schon, glaube ich, letzte Saison, aber da gab es einmal einen Ball, wo er, glaube ich, überlupft wurde und wo er den noch so über die Latte
lenkt. Ja. Aber das war noch als Müller, also vorletzte Saison sozusagen.
Ja, ja, genau, genau. Also, achso, vorletzte sogar schon. Ach, meine Güte, bin ich alt. Ja. Aber gut, es verschwimmt alles. Kauer Santos, wir schauen es uns genau an. Jetzt ist noch Jonas Obig, glaube ich, offen.
Genau, Obig ist das letzte Babyface. Das ist quasi auch schon ein kleiner Hinweis, was dann das nächste Emoji sein könnte, wenn wir beim Gesicht bleiben. Also eigentlich auch gar keine Kritik an ihm. Also null, eigentlich, wenn ich sagen, perfekte Saison. Da hat er ja, glaube ich, einen Fehler gegen Augsburg dabei, wo er dort so eine Flanke fallen lässt oder eine Ecke dort fallen lässt, wo er mit Tah zusammen rasselt. Mhm. Aber ansonsten ja auch keine nennenswerten Fehler gemacht, eher im Gegenteil, also hat auch wieder eine hohe Effizienz gehabt. Ich müsste nochmal kurz schauen, was die DFL dort offiziell als Keeper Efficiency rausgegeben hat. Plus 2,2 Paraden über Wert, also 8 bester Keeper. Und ist auch, hätte echt nicht gedacht, dass er das Level so schnell erreicht, auch spielerisch. Also ich finde seine langen Bälle nach wie vor absoluter Gamechanger für Bayern auch noch, also selbst phasenweise noch krasser als bei Neuer, also gerade die Bälle so hinter die gegnerische Kette teilweise aus dem Stand. Also das ist schon krass, wie der sich so schnell an dieses Level gewöhnt hat.
Ich muss die Frage stellen, ist das der neue Nachfolger?
Ja. Schande. Also ich sehe kein Szenario, in dem Nübel dort irgendwie zurückkommt oder irgendjemand anderes geholt wird und kann da den Namen will ich jetzt nicht sagen, wer dort mir das gesagt hat, welcher Torwarttrainer Kollege, der meint aber eigentlich, Neuer kann in Rente gehen, jetzt schon, weil es, also das ist, der ist ja sau explosiv, wie der sich in die Bälle reinschmeißt. Also es gab gegen Heidenheim diese eine Szene, wo Dingchi diesen Querpass bekommt im Strafraum und er schmeißt sich halt, also normalerweise gibt es ja so drei Arten, sage ich mal ganz grob gesagt, von wie verteidige ich so ein 1 gegen 1. So, da gibt es einmal diesen kurzen Block, ne, eignet sich, wenn ich so einen Meter vom Stürmer entfernt bin, dann mache ich nur das Knie so ein bisschen runter und dann gibt es eben diesen langen Block, wo man das Bein eben ausfährt, so ein seitlicher Spagat, so kann man es sehen, oder eben so diese italienische Schule, Ballangriff, Hände voran, versucht den Stürmer sozusagen entgegenzuspringen. Genau. Mhm. Und Urbig, das habe ich wirklich bei noch keinem Torhüter so gesehen, er schmeißt sich ja wirklich dann immer eben diese Dingchi-Szene, wie er sich dort in dem Gesicht voran, Arme seitlich vom Körper weg, in diesen Ball rein kracht fast schon, ist ja nicht nur schmeiße, der hat ja wirklich alles dort reingeschmissen, hat dann auch gegen Wolfsburg auch so einen Kopfball, den er dort auch zum Gesicht danach hält. Mhm. Also dass diese Furchtlosigkeit verbunden mit dieser Explosivität, also der drückt sich ja wirklich aus ganz tiefen Stellungen, Körperstellungen noch so weit nach vorn ab, man denkt, der Mann hat Sprungfedern drin, also das ist wirklich beeindruckend, was er da hat.
Und?
Also nur am körperlichen Verfügbarkeit.
Das ist so komisch, weil so ganz kann ich mir das nämlich gar nicht erklären, weil eigentlich wäre das so ein easy win. Vergleich einfach mal die langen Pässe, du hast sie auch schon angesprochen, von Manuel Neuer mit Urbig. Das ist unglaublich. Die sind zum Teil viel besser. Er spielt manches flach, was Neuer lieber hochspielt inzwischen. Ja, genau, so eben so dieser gechippte Ball, der aber auch halt relativ langsam ist. Ich finde, dass die bei Urbig häufiger noch so einen Zip haben. Natürlich ist da nicht alles perfekt, aber seine Passstatistiken sind fantastisch. Das heißt, eigentlich ist es wirklich so, dass er, also nur von Statistiken und so weiter, ist er auf einem Level mit Manuel Neuer. Er ist halt noch nicht Weltmeister und er hat halt nicht diese Pedigree und er hat auch nicht quasi das Torhüterspiel so verändert. Das ist das, was Manuel Neuer immer zu Recht auch bleiben wird, dass er diese Position anders definiert hat durch das, was er konnte. Aber ansonsten, wenn du nur auf Zahlen blickst, ist Jonas Urbich immer mindestens auf Augenhöhe mit Manuel Neuer. Das ist eigentlich seltsam. Bei Bayern wird immer alles total hochgehypt, selbst wenn da gar kein Hype ist. Auf den Urbich-Hype warte ich noch, aber vielleicht geht das nicht zusammen mit dem...
Ich dachte, der wäre schon längst da.
Echt? Hast du das Gefühl? Ich habe gar nicht das Gefühl, dass Urbich gehypt
wird. Also kann auch sein, dass es nur so meine eigene Brille ist, durch die ich da gucke. Deswegen, also ich finde den wirklich krass. Mhm. Also das... Also ich,
ja, warum wird dann Urbich nicht zur WM mitgenommen?
Ja, das Ding ist halt auch, er kann ja wirklich auch diesen absoluten Kaltstart, den kann er ja. Also ja, er kann ja wirklich einfach, also es kam ja, glaube ich, 3 Mal in dieser Saison vor, dass Neuer irgendwie raus musste oder 4 Mal, glaube ich, Bremen, Gladbach und jetzt Köln noch irgendwann mal. Das ist auch eine Qualität, die von den Torhütern, die jetzt wahrscheinlich mitgenommen werden oder die irgendwie so in diesem Nationalmannschaftsdunstkreis irgendwie so schwebten, Nübel, Dahmen, Baumann und so weiter, das haben die ja alle nicht. Die bereiten sich ja immer anders auf Spiele vor und es ist, glaube ich, das müssen viele erstmal noch verstehen, sowohl in den Medien als auch so, dass es was anderes ist, wenn du in eine Trainingswoche gehst und weißt, Manu spielt sowieso. Mhm. Oder Herr Neuer, je nachdem, wie er hier ansprechen darf. Der spielt sowieso. Du musst dich aber trotzdem immer so vorbereiten, als würdest du jeden Moment reinkommen können. Mhm. So, und das ist, glaube ich, erst A, für den Kopf enorm schwierig. Das kann vielleicht so ein Ulreich, der seine Karriere weitestgehend schon hinter sich hat, der kann damit wahrscheinlich anders umgehen. Oder bei Gladbach der ewige Tobi Sippel, der ist dann auch anders umgegangen. Der hat dann irgendwann noch in einem Interview erzählt, dass er im Training bewusst kurz vor knapp rausgegangen ist, um sich selber darauf einzustellen, dass er, wenn es ins Torwarttraining scharf losgeht, dass er nur 2-3 Minütchen hat, um sich warm zu machen, während Jan Sommer halt professionell eine Viertelstunde vorher und so weiter. Das ist wirklich ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, gerade vielleicht bei so Turnieren, jetzt wie die WM, wo...
Das heißt, du sagst ja eigentlich gerade, Nagelsmann müsste eigentlich Neuer und Urbich mitnehmen und Nummer 3 ist ja dann egal.
Und ich setze dem Ganzen jetzt auch eine Krone auf, das habe ich damals, als Urbich schon im März mitgenommen wurde, gesagt, sollte Neuer spielen bei der WM oder hätte Baumann gespielt bei der WM, einer von den beiden verletzt sich und Urbich und Nübel sind mit dabei, würde ich während des Spiels, wenn sich einer verletzt, würde ich Urbich reinstellen und dann im normalen Spiel sozusagen dann die eigentliche Nummer 2 Nübel von Anfang an starten lassen. Das macht natürlich keiner, aber das wäre so mein Gedanke, weil er ist sozusagen ein perfekter Joker-Torhüter, weil er das in dieses kalte Wasser geworfene perfekt kann, meiner Meinung nach.
Konnte er auch besser üben als jeder andere Ersatztorhüter in der Liga, weil er halt hinter Manuel Neuer spielt. Und da zwickt's ja auch mal gerne. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob uns das vielleicht sogar schon zur nächsten Kategorie bringt.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde nur mal ganz kurz bei Urbich nochmal sagen, weil es bei Neuer zwickt. Mit diesen Ballangriffen, mit diesem Vorstoß reinschmeißen. Ich hoffe nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es ihm im Laufe seiner hoffentlich noch langen Karriere zum Verhängnis werden könnte. Jetzt wie gegen Atalanta, ne, wo er sich am Kopf verletzt hat. Mhm. Ich will da nichts unken oder so, ne, aber ich würde nicht ausschließen, dass das nicht die letzte Kopfverletzung war, die er sich zuzieht, wenn er sich immer so in diese Bälle reinschmeißt.
Oh Gott, oh bitte zieh.
Weißt du?
Ja, okay.
Ja. Also weißt du, was ich meine? Weil das ist...
Ja, klar, es ist riskant.
Er schützt sich halt nimmt sich da überhaupt gar nicht in Schutz. Mhm. Nur so ein kleiner abschließender Gedanke dazu. Da kommen wir jetzt zum nächsten Emoji, nämlich das Emoji der alte Mann und das Opa-Emoji. Also alle Ü35 Torhüter, die nennenswerte Spielzeit hatten, da habe ich jetzt mal Sven Ulreich mit seinem einen Spiel in Leverkusen mal rausgenommen. aber hat immer wieder eine Erwähnung, gerade mit der Rolfes-Vorgeschichte. Mhm. Immer wieder schön die Fangesänge. Alle Ü35 Torhüter, die nennenswert waren, Manuel Neuer natürlich als Oldie, dann Olli Baumann, Peter Gulaschi, Daniel Batz und Jannis Blaswich, den viele auch irgendwie schon vergessen hatten, mich im Begriff. Und dann kam er wie Phönix aus der Asche. Den können wir vielleicht direkt mal anfangen, weil er von den Keepern die meisten die wenigsten Spiele hatte. Also auch wie in den letzten, glaube ich, vor 2 Jahren war ja seine größte Phase so in Leipzig, bevor er dann nach Salzburg verkauft, verliehen, was auch immer das war, wurde. Auch ein komplett solider Torhüter, macht kaum Fehler und ist dadurch halt enorm wichtig. Und der hat mir in Phasen halt auch besser gefallen als Flecken, so weil er unaufgeregter war. Wahrscheinlich, weil er auch, ja, weiß ich nicht, das Niveau Champions League auch schon kannte, aus seiner Leipziger Zeit schon, und Flecken da immer mal kleinere Schwächen drin hatte. Also, hat es auf jeden Fall nicht schlechter gemacht, würde ich sagen.
Ja gut, das war ja ehrlicherweise die Diskussion, die in Leverkusen auch geführt wurde. Also müsste jetzt nicht eigentlich Plaswig die neue Nummer 1 werden, weil er eben auch, also das hatte jetzt gar nicht, glaube ich, so damit zu tun, dass Marc Flecken irgendwas technisch schlechter machen würde als Plaswig, aber das Gefühl, dass der Defensive vermittelt wurde, das sah zumindest so aus, als wäre das unter Janis Plaswig ein besseres gewesen. Aber da ist es halt auch immer sehr ungerecht, halt so Torhüter miteinander zu vergleichen, die viel mehr Spiele gemacht haben als der jeweils andere. Also weißt du, bei Janis Plaswig habe ich hier eine Paradenquote von 100%. Ja, gut, das, die wäre wahrscheinlich irgendwann mal runtergegangen, spätestens nach dem 10. Spiel. Deswegen.
Mhm. Ja, vermutlich, aber trotzdem auch ein Torhüter, der mir einfach auch, die Story ist halt irgendwie cool, ne? Kam er damals von irgendwoher in Gladbach auch nicht richtig gespielt, wo er, glaube ich, ausgebildet wurde und dann irgendwie über Umwege im fast schon Frühherbst seiner Karriere dort nochmal mitgenommen. Und ich hatte kurzzeitig wirklich Angst, als Leverkusen gegen Arsenal gespielt hat. Das Spiel im Emirates Stadium, wo er wirklich phasenweise überragend gehalten hat. Da dachte ich kurz, mein lieber Mann, wenn der jetzt noch zwei, drei Dinger rausholt und Leverkusen vielleicht hier einen Sieg holt im Emirates, dann holt Nagelsmann ihn nochmal zur WM mit.
Ja, dafür ist die Lobby zu klein, der westdeutschen Presse.
Ich grüße ja nur. Ja, stimmt, ja. Aber er wurde ja schon mal mitgenommen, Plaswig. Irgendwann, ja, ja, der war ja schon in Salzburg, ne? Also deswegen, aber auch ein Torhüter, wo ich auch sage, ey, den kannst du halt immer irgendwie mit reinbringen, der spielt ja immer einen soliden Stiefel runter. So ein bisschen jünger als Sven Ulreich irgendwie.
Ja, sehr schön. Mit 35 Jahren. Ein bisschen jüngerer Ulreich. Aber es ist trotzdem.
Wie alt ist Ulreich eigentlich? 36?
Ich glaube schon. Ja, müsste ich jetzt.
Hat auf jeden Fall jetzt einen neuen Vertrag bekommen, Ulreich. Weiß ich irgendwie auch aus persönlichen Gründen irgendwie schön finde. So mit der Geschichte, die er diesen Sommer hatte mit seinem verstorbenen Sohn. Also. Finde ich auf jeden Fall gut. Meinetwegen, bis ans Lebensende soll der Mann einen Vertrag bekommen bei den Bayern.
37 ist er übrigens.
Jungspund.
Ja, aber wirklich.
Kann auch von neuer lernen. Ja. nächster U35-Keeper, wenn wir jetzt zu Plaswig nichts mehr haben, Daniel Batz.
Ja.
Also ich hatte zum Ende der Hinrunde, hatte ich mit zwei Torwarttrainer-Kollegen auch schon so einen Jahresrückblick gemacht, so in der Bundesliga, und hatte Plaswig, glaube ich, zwei oder drei Spieler, auch dann unter Urs Fischer. Da war ich damals schon sehr begeistert von ihm, aber habe diesen Braten noch nicht so ganz getraut. Weil ich sage mal, so ein Urs Fischer-Torhüter zu sein, das ist, oder ein Urs Fischer-Torhüter zu loben, ist so, als würde ich jetzt zu jemandem, der viel Geld geerbt hat, sagen, Mensch, du kannst aber gut mit Geld umgehen. Dann stimmt das vielleicht, aber du hast halt einfach ganz andere Voraussetzungen. So, und aber bei Daniel Batz, der deutlich bessere Torhüter als Robin Zentner. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Zentner-Fan, das dürfte nun hinlänglich bekannt sein, aber so technisch, taktisch, Top-Torhüter. Also es ist schade, dass, also wäre der Typ 10 Jahre jünger, 7, 8 Jahre jünger. Also, boah.
Aber was macht denn Batz anders als Robin Zentner? Denn ich habe vor allem, also ich habe gute Paraden von ihm im Blick, unter anderem ja das Spiel gegen Bayern, wo sie ja gerade noch so durch einen Strafstoß das 2:2 kassiert haben hinten raus. Da hatte er eben sehr, sehr viele gute Aktionen auf der Linie mit dabei. Ich erinnere mich jetzt so aus dem Kopf an gar keine problematische Flankenverteidigung oder so. Also wenn er da quasi einen größeren Patzer hatte, dann ist es mir jetzt gerade entfallen. Aber bei Robin Zentner, ich weiß, das ist so der Streitfall, über den haben wir schon ganz, ganz oft in diesem Segment hier geredet. Da ist technisch nicht alles sauber und manchmal kommt er unnötig raus und nimmt sich damit letztlich aus dem Spiel, weil es quasi manchmal sinnvoller wäre, den Schritt nach hinten zu gehen, dem Stürmer einen Kontakt mehr zu geben und dann zu verteidigen, als quasi zu spekulieren und rauszugehen. Aber in Summe hat ja Robin Zentner dennoch einen sehr, sehr guten Ertrag dieses riskanteren Torhüterspiels. Also was ist es, was dir bei Batz dann so viel besser gefällt?
Naja, es ist einfach so diese Ruhe im Torwartspiel, die dann viele Situationen nicht so spektakulär aussehen lässt, aber weil er eben, der hat eine ruhige Vorbereitung auf Schüsse, lässt sich nicht irgendwie aus der Position herausziehen, steht, wartet lange, guckt erstmal, und Zentner ist halt, na, diese Analogie, ne, mit dem Autofahrer, der auf eine gelbe Ampel zufährt, Zentner tritt halt einfach immer noch aufs Gas. Ja. Während halt Batz dann sagt, okay, könnte ich vielleicht mal abbremsen, nehme ich die nächste Grünphase mit. Und das war eben auch bei dieser Eckenstudie, die ich da durchgeführt habe. Also unfassbar. Der Typ geht übelst oft raus bei Ecken. Er hatte jetzt so mal Fehler beim Faustenumfang. Gut, das war jetzt sind 0,62 Fehler. Das ist absoluter Höchstwert. pro Spiel sozusagen, die er drin hat. Der nächst schlechteste Wert, wenn man so will, sind 0,38. Also fast, er geht sehr, sehr oft raus und gefühlt geht er einfach mal auf Verdacht raus, obwohl die Situation gar nicht so irgendwie hergibt. Und das sieht man nicht nur beim, sag ich mal, bei Eck- oder Flankensituation, sondern eigentlich in jeder Situation bei Zentner. So, und das macht Batz eben nicht. Er ist dann dadurch halt nicht, vielleicht nicht ganz so spektakulär in solchen Flugsituationen. Er geht auch oft hin, hat auch so seine Probleme, finde ich, bei so Bällen, die, bei Eckbällen, die Richtung zweiter Pfosten gespielt werden. Da geht er, finde ich, noch zu oft mit, anstatt sich so nach hinten abzusetzen und zu erkennen, okay, der Ball, den kann ich jetzt nicht erreichen, dann bleibe ich lieber hinten. Aber in Summe für mich trotzdem der deutlich rundere, deutlich erwachsenere Torhüter, wenn man das vielleicht so sagen kann. Zentner ist ja auch schon über 30, aber trotzdem ist der, also sollte es für mich da eigentlich gar keine Diskussion mehr geben, wer da jetzt ja weiter spielt. Na gut, Batz hat sich ja mit der Diskussion eh selber rausgenommen durch den Wechsel nach Gladbach.
Genau, also deswegen ist das jetzt durch. Aber halt irre, ich meine, der hat 166 Regionalligaspiele, 115 Drittligaspiele und jetzt erst 26 Bundesligaspiele und man sieht ihn und denkt sich, ja, wie du es gesagt hast, wärst du mal 10 Jahre jünger, wie gern würden wir dich in die Babyface-Kategorie reinpacken? Natürlich nur von der Kategorie her gedacht.
Genau, geht aber leider nicht. Aber wer auf jeden Fall mit in der alte Mann-Kategorie ist, ist Peter Gulaschi. Ja, auch wieder, also Gulaschi ist ja sowieso immer das Ding, man weiß nicht so ganz, was macht er überhaupt richtig gut. Man weiß aber auf jeden Fall, er macht nichts richtig schlecht. So außer vielleicht so bei Flanken. Da ist er nicht ganz so klar in der Verteidigung davon, zumindest nicht immer. Aber ist halt insofern ein überdurchschnittlich guter Torhüter, weil er einfach keine großen Fehler macht. Also auf der Linie steht er fast immer magisch am richtigen Ort. Ich weiß nicht, ob er irgendwie den siebten Sinn dafür hat. Weiß, wo der Ball hinkommt. Aber in dieser Saison hat, oder man merkt jetzt auch schon, okay, er wird jetzt dann doch schon älter, das ist, glaube ich, 34, oder 35, wenn er der Ü35-Kategorie ist, natürlich, macht ja Sinn. Deswegen die körperliche Komponente bei ihm, hier zwickt und zwackt dann mal, aber trotzdem so die Legacy, die er hier in Leipzig hat, finde ich trotzdem, sollte nicht unterschätzt werden.
Ja, also Gulaschi und Willi Orban, das sind die, wo du schon jetzt wahrscheinlich die dritte Saison in Folge sagst, na, ob das in dieser Saison noch reicht. Er ist übrigens sogar schon 36.
Ach.
Hatte jetzt gerade Anfang Mai Geburtstag, deswegen. Aber sie setzen sich eben immer noch durch und zwar immer noch auf so einem Niveau, dass du sagst, ja gut, wie soll da auch jemand vorbeikommen? Sogar ein Van de Voort, den wir ja vorhin schon oder den du gelobt hast. Trotzdem würde jetzt keiner von uns beiden sagen, nee, da muss jetzt der Torhütertausch vollzogen werden. Das ist schon wirklich bemerkenswert.
Ja, und ich schätze an ihm vor allem, dass er so immer rechtzeitig irgendwie fertig ist. Also man sieht ihn jetzt selten noch so im Laufen, wenn der Schuss kommt oder noch nicht fertig oder nicht beide Beine auf dem Boden oder so, sondern er hat immer eine enorme Klarheit drin. Und deswegen sieht es halt nicht immer spektakulär aus, so, aber ist halt sehr zweckdienlich, weil er ja da einfach so eine traumwandlerische Sicherheit hat bei solchen Szenen. Mhm.
Sehe ich das richtig, ja, dass jetzt noch Olli Baumann nochmal eine neue
Es kommen jetzt noch die beiden wichtigen. Einmal der einmal Malle Olli und einmal Pannen Manu sozusagen.
Ich habe einfach mal eine eigene Kapitelmarke gerade gesetzt. Mal gucken, ob ich sie drin lasse.
Mal gucken.
Also, dann fangen wir an.
Och Gott. Also Baumann auch, hat ja vorhin schon gesagt, ne, eigentlich wie immer eine solide Hinrunde. Du kannst bei ihm eigentlich keinen eklatanten, krassen Fehler so groß ausmachen. Manchmal natürlich so gegen Stuttgart hat er jetzt nicht so eine gute Partie gehabt, wo er dann gegen Führich da am ersten Pfosten dort überwunden worden ist. Ausgerechnet dieses Spiel gegen eben Nübel, gegen den er sich ja eigentlich durchgesetzt hat, vermeintlich als Nummer 1. Und wenn ich jetzt trotzdem so die Fehler der beiden oder die krassen Fehler zwischen Neuer und Baumann vergleiche, dann hat Neuer, finde ich, mehr Fehler gemacht. Also wenn ich an beide Spiele gegen Freiburg denke, Mansambi köpft, glaube ich, oder schießt den Ball, glaube ich, im Hinspiel nach einer Ecke hinten rein, auch das andere Gegentor im Hinspiel, glaube ich, 2 Gegentore nach Ecken, wo Neuer irgendwo steht. Im Rückspiel genau das gleiche bei diesem Eckball-Gegentor, wo dann Höhler, ich komme immer durcheinander. Auf jeden Fall wurde dort ein Ball, ein Abpraller, wo Neuer irgendwie rausgeht und mit irgendwie einem Mitspieler so zusammen rasselt, dann verwertet vom Freiburger. Also gegen Union auch nach einer Ecke wieder so ein Ball durch, glaube ich, von Duki, wo er die Ecke nicht abfangen kann, aber dann diesen Schuss von Duki dort durch die Hände hat flutschen lassen. Plus auch diverse Patzer in Champions League Spielen. Arsenal hatte ich vorhin schon angesprochen, Real, PSG kann man auch diskutieren im Hinspiel, dass da vielleicht an guten Tagen mehr Bälle hält. Oder zumindest überhaupt einen hat er gar keinen gehalten im Hinspiel gegen Paris. Ja, also in Summe eine Saison von Neuer, die er irgendwie immer drin hatte. Also Fehler hat er irgendwie immer drin in seinem Torwartspiel, weil er eben auch sehr riskant spielt. Ne? Also wenn es gut geht, ist halt immer super. Aber das man merkt so die schwächeren Momente, die überwiegen, finde ich, bei ihm. Wenn wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ne, dass so von dieser Bewertung von Torhütern, hast du bei Neuer auch ganz viele Spiele, die sind so 9 von 10. 10 von 10 manchmal sogar, wie gegen, oder 9 von 10 wie gegen Real zum Beispiel. Und dann hast du aber auch ganz viele so 3 von 10 Spiele, wenn man in dieser Bewertung bleiben will, mit drin. Bei Baumann hast du halt immer 7 bis 8 von 10 gefühlt. So, und ich, wenn wir jetzt auf diese Nationalmannschaftsdebatte schauen, dann ist es wahrscheinlich so dieser Gamble, den Nagelsmann da eingeht mit der Nominierung von Neuer.
Dass er halt hofft, dass er mehr 9- und 10er-Spiele bekommt, ja, und nicht so viele 3er-Spiele. Weißt du, was ich so interessant finde, ist, wenn ich jetzt einfach nur die Statistiken nebeneinander lege, also wofür ist Manuel Neuer unter anderem bekannt und berühmt? Für eben seine Stärke im Spielaufbau. Dann sehe ich aber bei den, sowohl bei den langen Pässen als auch bei den kurzen Pässen, hat Olli Baumann die viel, viel besseren Passquoten. Also auch deutlich besser. Bei den langen Pässen liegt Manuel Neuer inzwischen bei 55%, was ziemlich sicher ist, dass das der schlechteste Wert, den er jemals hatte in seiner Karriere. Olli Baumann liegt hier bei 80%. Bei den kurzen Pässen, aber das kann fast nicht stimmen, das steht Manuel Neuer bei 50,3. Ich muss hier nochmal gleich auf einer anderen Seite checken. Aber insgesamt ist es schon so, dass auch die Statistiken eigentlich schon eher Richtung Olli Baumann zeigen. Du kannst natürlich trotzdem eine Argumentation pro Manuel Neuer machen. Durch eben, du hast es ja selber gesagt, er hat mehr von diesen überragenden Spielen mit drin. Aber ich finde das erstaunlich zumindest, weil eigentlich ja schon in vielen anderen Bereichen schon auf Statistiken geguckt wird im Fußball inzwischen.
Mhm. Ja, aber es ist ja die Aura, die Neuer hat. wenn wir noch bei einer Statistik bleiben wollen, also Olli Baumann 33 klärende Aktionen außerhalb der 16ers gehabt. Die zweitmeiste waren dann irgendwie, glaube ich, Obig, 24 oder so. Also dann schon deutlich mehr. Also ich, rein was die Leistung in dieser Saison angeht, kann sich Baumann gar keinen Vorwurf machen. So, also Neuer, Matthias Sammer hat ja dann gestern die Frage gestellt, oder jetzt die Tage die Frage gestellt, wer ist denn der beste Torhüter? Das ist ganz klar Manuel Neuer. Das sehe ich halt nicht. Also ich sehe es wirklich nicht, dass Neuer so, auch mit der Vorgeschichte und selbst mit diesem Argument, er kennt die großen Spiele einerseits, haben wir gegen Real ja gesehen, wie gut er die kennt, und in anderen großen Spielen der Champions League in den letzten Jahren, die Böcke hat er immer wieder drin gehabt, auch das hat er ja nicht. Plus auch diese Eingespieltheit mit den Vorderleuten, sehe ich halt auch nicht so, weil man hat jetzt nicht wie in den letzten Jahren diesen klaren Bayern-Block vor sich. Man hat Jonathan Tah in der Innenverteidigung. Okay. Je nachdem, wer dort im Mittelfeld Kimmich, Goretzka, Pavlovic spielen wird, den Punkt gebe ich auch noch mit, aber ansonsten ist ja alles, Schlotterbeck spielt mal hinten links Raum, auch gesetzt, je nachdem, wer halt hinten rechts spielt, vielleicht sogar auch Kimmich, aber es ist ja nicht so, dass Neuer jetzt mit allen zusammen spielt, so wie es früher mit Boateng, Hövedes, Lahm, Schweinsteiger, Kroos und so weiter war. Also den, das Argument sehe ich halt auch nicht, und deswegen gibt es jetzt, finde ich, auf der Habenseite weniger was für Neuer spricht, als das, was für Baumann spricht.
Ja, wobei, es gibt natürlich auch die Statistik der Goals Prevented, also das ist eben quasi dieses, wie viele Expected, also wie viele Tore hast du zugelassen, gemessen am Postshot Expected Goals Wert. Da habe ich jetzt von The Analyst die Zahl. Ich kann leider nicht genau sagen, ob es aus dem Expected Goal oder aus dem Expected Goal und Target kommt. Ich vermute aber aus dem Expected Goal und Target Wert. Da gibt es mehrere Spieler, die sogar zweistellig Tore verhindert haben in dieser Saison, Nicolas Nübel, Batz und Vassi. Mhm. Da liegt Manuel Neuer bei minus 0,5, also er hat statistisch gesehen ein halbes Tor zu viel kassiert. Olli Baumann liegt da bei minus 4. Und in der Vergangenheit war das ja schon so eine Statistik, an der wir zwei uns viel orientiert haben.
Ja, also es kann natürlich immer mal irgendwelche weirden Schüsse geben, irgendeinen Schuss aus der zweiten Reihe oder sowas, ne, der dann hinten irgendwie zappelt im Netz, der natürlich eine niedrige Torwahrscheinlichkeit hat, statistisch gesehen, aber dann vielleicht durch verdecktes Schussfeld, wie auch immer, dann für den Torhüter schwierig zu halten war, was jetzt auch nicht irgendwie, also ich will die jetzt gar nicht schönreden, dass das jetzt bei Baumann dahingehend gar kein Schuss davon haltbar war. Aber ich, in den letzten Jahren war Baumann ja, glaube ich, da immer recht weit vorn, weil er dann auch viele Elfmeter noch gehalten hat. In dieser Saison, glaube ich, keinen einzigen pariert, weil er sonst immer eine Stärke war bei ihm.
Ja, guter Punkt.
Und Neuer war ja trotzdem auch die letzten Jahre immer so 0, minus 2 oder so, glaube ich, ne? So die, die Range. Also der hat ja auch nie krass überperformt, was auch so bei so Spitzenteams eher normal ist, würde ich sagen, wo dann oft irgendwie 1 gegen 1 Situationen dann vorkommen, ne? Bestes Beispiel, so Ecke verteidigt und der gegnerische Stürmer rennt einfach drauf los und hat auf einmal ganz viel Wiese vor sich und rennt auf den Torhüter drauf zu. Also solche Sachen kommen halt dann oft vor, wenn du dann vielleicht mal irgendeinen Schuss aus kurzer Distanz parierst, dann schnellt natürlich der Wert stark nach oben. Also Neuer gegen Lemperle dürfte es, glaube ich, gewesen sein in München, das Spiel, wo er dort den Arm nochmal hochreißt und aus kurzer Distanz dort pariert. Das lässt natürlich auch die Werte hochschnellen. Plus Neuer hat auch sehr wenig Spiele gehabt. Da reichen dir vielleicht mal ein paar gute, also in Anführungsstrichen ein paar gute Aktionen. Also ich will das jetzt alles nicht so runterreden. Es war jetzt keine Katastrophensaison von Neuer, gar nicht. Aber auch wie eingangs gesagt, ne, finde ich, es muss trotzdem alles irgendwie immer fair bewertet werden, auch wenn wir auf die Zahlen gucken.
Das ist mir auch zu leicht, also zu sagen. Bei den Expected Goals on Target, da ist es, also Oli Baumann hat einfach das Doppelte von dem, was Manuel Neuer in dieser Statistik hat. Also 19,5 Manuel Neuer und Oli Baumann eben 48,0. Ich habe es sogar falsch gelesen, also mehr als das Doppelte sogar. Das muss man dann natürlich schon auch mit einberechnen. Da hast du natürlich recht.
Und das führt uns jetzt eigentlich zum nächsten Punkt, der, also wenn wir trotzdem gucken, Neuer hat, glaube ich, die letzte englische Woche oder das letzte Bundesligaspiel, sagen wir es so, vor diesem Köln-Spiel war, glaube ich, gegen St. Pauli. Irgendwann im April, Mitte, Anfang April oder so. Du wirst es mir gleich nochmal sagen können. Ansonsten immer sehr oft geschont worden oder wurde rotiert. Das kann sich Bayern natürlich auch leisten, aber das hätte es ja in den letzten Jahren nie gegeben. Mhm. Und ich glaube, seit Jahresbeginn oder in der ganzen Saison hat Neuer, glaube ich, 3 englische Wochen gespielt, also dass er jetzt wirklich Back-to-Back spielt und dann nicht wieder irgendwie rausgeht, weil irgendwas zwickt oder weil Urbeck Spielzeit bekommen soll, Vorbereitung auf dieses damalige Pokalspiel gegen Köln. Hatte natürlich Gründe, weil Neuer gesperrt war, aber auch aus gewissen Gründen, weil er ja eben gegen Leverkusen damals die rote Karte sich geholt hat. Weswegen ich auch die Frage in den Raum werfen würde, kriegt das denn hin bei 30, 40 Grad in den USA alle 3, 4 Tage zu spielen, unter hoher Belastung, wenn man nicht wieder in der Gruppenphase oder im Achtelfinale gegen Frankreich dann rausfliegt.
Ja, also selbst wenn, dann hat er ja auch die hohe Belastung. Das ist ein ganz ausgezeichneter Punkt, den du da machst. Interessant, dass ich den gerade noch nirgendwo gelesen habe.
Also hab ich auch im Rasenfunkforum gelesen dort unter diesem Torhüter-Innen-Thread. Aber da will ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Ich hatte es gestern in meinem Text selber schon recherchiert.
Aber muss man ja sagen, ehrlicherweise bei Oli Baumann wissen wir es ja auch nicht so genau. Also der hatte zwar schon mal englische Wochen, aber in dem Jahr halt nicht. Also
man hat ja trotzdem ja gesehen, als dann ein bisschen schwankend wurde in den Leistungen. Ja, das war auch gerade die Phase, als er dann eben nicht mehr diese Länderspielpausen hatte, um vielleicht durchzuschnaufen. Aber wir werden es sehen. Also ich bin immer noch der Meinung, dass man mit Baumann besser fahren würde. Weil du hast einfach so dieses immer konstante, diese gewisse Linie, die einfach nicht unterschritten wird, leistungstechnisch bei ihm. Bei Neuer, weiß ich nicht. Es kann halt alles passieren. Also es kann auch passieren, dass Neuer gegen wen auch immer, Frankreich oder wer es dann im Achtelfinale werden wird, sollte man da nicht vorher schon ausscheiden, dass er dort eine Spitzenleistung zeigt.
Vorher nicht, das geht mit dem Modus kaum. Also ich glaube, man spielt doch die komplette Gruppenphase wird gespielt, um irgendwie, ich glaube, 15%, 20% der Teams auszusieben. Da wird Deutschland noch nicht dazugehören. Aber ab dann ja, Norwegen, Frankreich, die könnten dann alle kommen.
Und Diskussionen wird es eh geben. Also wenn Neuer irgendwie einen langen Ball unterschätzt, eine Flanke unterschätzt, und das wird passieren, gibt es wieder die sagen, muss doch Baumann ins Tor. Wenn Neuer irgendwie einen Ball hält, geht's, da ist wieder die Aura eines Manuel Neuers. Oder wie auch immer. Also
hätte es aber andersrum auch gegeben, muss man ehrlich
sagen. Genau, ja, absolut, genau. Also wenn Baumann irgendwie spielen sollte und er patzt, genau das Gleiche. Warum steht Neuer nicht im Tor? Der beste Torhüter aller Zeiten.
Ach ja, es ist einfach.
Also ich bin echt froh, dass diese Debatte bald vorbei sein wird, ab Donnerstag. Und dann irgendwann dieses blöde Turnier losgeht und dann gegen Curaçao sich zu einem 2-2 gemauert wird.
Das ist so witzig, es ist jetzt wirklich kein Witz. Sascha, aber ich bin vorhin, bin ich kurz auf kicker.de gegangen, um mir eine Statistik rauszuholen. Da war der Aufmacher, wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich auf Neuer verzichten und Kimmich ins Zentrum versetzen. Okay, alles klar, danke für diesen Input. Und jetzt gerade habe ich kicker.de einfach nur nochmal aktualisiert. Nächster Artikel im Aufmacher, auch Obig vor WM-Ticket. Doch in welcher Rolle? Okay, alles klar.
Schönen Dank. Ey, wirklich.
Ich gehe einfach nicht mehr auf Kicker. Also ja, nichts gegen die Kolleginnen und Kollegen. Ihr müsst es wahrscheinlich machen, aber es ist einfach viel zu viel Gebrabbel um eine Personalie. Also finde ich
einfach. In den letzten Jahren warst du dann halt immer oder bei den letzten Turnieren, wer soll als Nummer 3 mitkommen? Warum kommt Ortega nicht mit? Warum nicht Trapp? Und wer dann auch in dieser Saison wieder...
Wie oft hat schon eine Nummer 3 mal gespielt bei WMs? Das wäre der eigentliche Artikel gewesen. Der wäre aber
was ist mit Gregor Kobel? Deswegen, ja, ich mach einfach einen Haken, glaube ich, hinter diese...
Mach mal einen Haken wir nehmen es, wie es kommt. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal die Bundesliga-Saison der beiden einsortiert. Welches ist denn das nächste Emoji, die nächste Kategorie?
Nächstes Emoji ist ein Sonderemoji, wieder mit nur einem einzigen, der da reinkommt, nämlich das Pfirsich-Emoji. Die aufmerksamen Texterinnen und Texter verwenden es wahrscheinlich missbräuchlich, aber genau dafür soll es auch verwendet werden. Denn Marvin Schwebe, der schiebt dann doch mal die Kiste ganz schön oft weit nach hinten raus. Ich habe es eigentlich noch mit reingenommen, um diesen Gag zu machen. Und Schwebe, also in seiner Körperstellung sieht man schon, dass er den Oberkörper weit immer nach vorn lässt. Arsch manchmal so ein bisschen hinten raus, den kann er auch gerne zeigen. Ist trotzdem in Summe wichtig für Köln gewesen, diese Saison wieder. Also 2 Elfmeter gehalten, in vielen Spielen einfach auch durch eine Sachlichkeit aufgetreten. Man kann ihn auch hinten nochmal anspielen. Auch wenn mir Schwebe manchmal so ein bisschen zu sehr Bruder Leichtfuß ist. Also, weißt du, er hat manchmal so Szenen dabei, wo ich dachte, also jetzt auch dieses, also gegen wen war denn das, als der dort so einen Ball hinten bekommen hat, wo dann so eine ewig lange VAR-Entscheidung noch war. Gegen Stuttgart war es, glaube ich, wo er Demirovic dann noch so leicht am Fuß getroffen hat oder so. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Also ganz oft hat Schwebe hinten den Ball und dann wartet er und guckt und dann, och, da ist der Stürmer auf einmal da. Also ich glaube, der Typ, dem bringt eh nichts aus der Ruhe, aber manchmal wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn ihn irgendwas aus der Ruhe bringen würde, dass er manchmal so ein bisschen, also auch so manche lange Bälle, die fliegen teilweise so flach Richtung Mittellinie, die eigentlich hochkommen sollen, also das hat er auch manchmal drin, so, also deswegen finde ich ihn trotzdem so spannend, dass er da auch so zwischen den Extremen irgendwie hin und her schwingt.
Ja, und trotzdem halt eine absolut solide Saison, das muss man echt sagen. Also er ist Teil dieses Klassenerhalts, es gab eben nicht nur die gehaltenen Strafstöße, auch gegen Wolfsburg zum Beispiel, auch wahnsinnig wichtiges Spiel für den ersten FC Köln. Da hatten die in der zweiten Hälfte deutliche Probleme. Marvin Schwebe hat da den Sieg festgehalten. Also
ja, auch gegen St. Pauli, ne? Dieses Freitagabendspiel in der Rückrunde.
Ja.
Wo dann Waldschmidt per Elfmeter, also die kommen halt erst in die Situation, weil halt Schwebe vorher mehrmals glänzend pariert.
Stimmt. Sehr, sehr guter Punkt. Also Marvin Schwebe bekommt den Pfirsich Award.
Den Pfirsich. Für die
alle, die es nicht gleich verstanden haben, ihr seid nicht solche Schweinchen wie die, die es verstanden haben.
Sehr gut.
Okay.
Wir machen weiter. Jetzt wieder kommen jetzt quasi 3 Cluster. Emojis, nämlich die Grimasse, nämlich mit dem, der so die Zähne so zeigt. 4 Torhüter, nämlich Michael Zetterer, nicht Marvin, Michael Zetterer, Kamil Grabara, Nikola Vasil und Robin Zentner. Steht eigentlich dann dieses Emoji auch halt für, ja, war jetzt nicht alles so dölle, eher eine schwächere Saison gespielt, würde ich sagen. Also bei Zetterer hat eigentlich auch nicht so die Sicherheit ausgestrahlt, die man sich da gewünscht hat. Auch als er wieder reinkam, als er dann das Vertrauen vermeintlich ausgesprochen bekommen hat. Auch, also sowohl in der Luft als auch dann im Spielaufbau mir nicht gut gefallen. Wo ich auch nicht ganz weiß, inwieweit spielt das auch eine Rolle, dass die ganze vordere Verteidigungskette immer mal wieder ausgetauscht wurde und auch keine allgemeine große Sicherheit herrschte, plus auch zum ersten Mal wieder Champions League gespielt, als gesamter Verein, etc. noch nie international gespielt. Viele Sachen, die mir einfach nicht so gut gefallen haben, muss ich sagen.
Wobei, interessanterweise, er ja schon in manchen Dingen, also was so das Abfangen von Bällen von außen anging, da fand ich ihn stabiler als bei Werder. Also bei Werder habe ich da noch so Szenen im Blick, die, ich sag mal, unglücklich aussahen. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es irgendwie was anderes ist, wenn du mit Robin Koch und Arthur Theat und wie sie alle heißen, vor dir das alles machen musst oder ob es ein Zufall ist, kann ja auch sein, statistischer Zufall. Ich meine, Frankfurt lässt natürlich auch weniger Flanken zu als Werder Bremen und eine andere Art von Flanke, aber da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Es gab eine Ausnahme, das war gegen Dortmund auswärts, glaube ich.
Da jetzt vor kurzem?
Ja, das müsste in der Rückrunde gewesen sein. Da wird er so überrascht und dann aus ganz kurzer Distanz köpft dann quasi der Dortmunder eben an ihm vorbei am ersten Pfosten rein. Und das war so ein Klassiker, wo die Flanke schon so kam, dass es sehr schwierig war, ranzukommen und er aber halt nicht die Entscheidung trifft, okay, gut, dann bleibe ich auf der Linie und versuche hier zu verteidigen, sondern er will noch irgendwie rankommen, reklamiert, glaube ich, auch, dass er da behindert worden sei. Ich muss mal nachgucken.
Ja.
Ja.
Also er hatte ja, das habe ich vorhin in diesem Heuer-Fernandes-Segment ja schon gesagt, diese Szene gegen Guirassy, das war, weiß gar nicht, ob das erste oder das zweite Gegentor war, wo genau dasselbe war, ne? Flanke aus dem Halbfeld.
Ja, das muss eigentlich das gewesen sein, ja, genau. Ich finde es gerade nicht in meinen Notizen. Hatte ein ganz schlimmes Spiel gegen Leipzig mit dabei. Ach, ja. Also eigentlich beide Spiele gegen Leipzig, ehrlicherweise. Ja, schwierige Saison
das halt,
für ihn.
Ja, und da hat er es auch nicht geschafft, in solchen auch schwierigen Spielen für die ganze Truppe da irgendwie hinten so einen Impact zu geben. Und über Kevin Trapp habe ich mich auch oft genug aufgeregt. Aber diese weichen Faktoren, da kriege ich jetzt hier gerne mal zu Kreuze, lieber Kevin, die habe ich vielleicht einfach nicht gesehen. Dass er ein Leader innerhalb der Mannschaft ist, dass er, hatte ich ja damals schon gesagt, ne, ist ja einfach ein Mann von Welt, spricht viele Sprachen und konnte sich vielleicht dadurch anders mit seinen Vorderleuten auseinandersetzen. Und Zetterer hat es vermeintlich nicht geschafft, dieses Führungsspieler-Vakuum irgendwie zu füllen. Und ja, aber man hat trotzdem einige gute Aspekte in seinem Torwartspiel, die mir gefallen, so wie er Schüsse blockt, so aus so einer Nahdistanz, wenn er diesen Block reinschiebt, diesen langen Block speziell, das sieht technisch alles schon sehr, sehr ordentlich aus. Also das, ja, junge Torhüterinnen und Torhüter, die können sich das gerne mal angucken, wie er das immer macht. So eine imaginäre Treppe läuft er dann immer runter. Also er springt quasi nicht so von oben einfach bam nach unten, wo wir uns wahrscheinlich alles reißen würden, sondern er leitet diese Aktion immer mit so einem leichten, imaginären Treppenschritt, so wie Mr. Bean früher. Ne? So, ich gehe mal kurz runter in den Keller und hol mal was. So startet er immer diese Aktion rein mit so einem leichten Ausfallschritt nach vorne und dann schiebt quasi das andere Bein nach. Gefällt mir immer sehr gut, zumindest aus technischer Sicht.
Weil er, also was ist da quasi der Vorteil, weil man leichter in der Balance bleibt?
Naja, also der große Block ist ja, dieses seitliche Fuß raus oder Bein rausschieben, ist ja eine Bewegung, die viel Zeit einfach braucht im Vergleich zu, ich mache einen kurzen Block und stelle einfach nur mein Knie nach unten. Deswegen ist es halt einerseits wichtig, dass es keine Reaktionsparade ist, sondern eher eine Aktionsparade. Wenn ich sehe, der Stürmer hat den Ball auf dem linken Fuß, dann versucht man auch immer die Aktion zu spiegeln, sagt man im Torwartspiel immer. Also wenn er mit links schießt, geht mein rechtes Bein raus, dass ich dann immer die Ecken, nahe Seite, wenn man so will, halt zumacht. Und wenn ich das halt proaktiv mache, dann springe ich halt nicht aus so einem etwas tieferen Stand einfach nach unten, sondern versuche das so einzuleiten mit so einem leichten Schritt nach vorn und dann der wie so eine Art Treppe nach unten geht, dass ich schon so leicht in diese Kniebeugebewegung nach unten gehe und dann der Weg nicht mehr ganz so weit ist, dass ich dann noch weniger anfällig für Schüsse durch die Beine bin. Das macht er halt sehr gut. So ein Ortega hat es früher anders gemacht, ne? Der war halt sehr beweglich, stand deutlich tiefer. Und er hat dann einfach nur so seitlich rausgeschoben und er macht es eher in so einen geschobenen nach vorn.
Ah ja, interessant, muss ich mal drauf achten. Sehr gut. Auf was muss ich denn bei Kamil Grabara achten?
Oh, ich weiß nicht, ihr hattet ja in eurer Saison-Award-Show, du und Tobi habt ja gesagt, dass ihr sehr angetan wart von ihm oder positiv über ihn gesprochen habt. Finde ich nicht so. Also ich finde es auch wieder, ein bestenfalls durchschnittlicher Bundesliga-Torhüter, gefällt mir weder in der Querpassverteidigung, da zieht er sich einfach oft zurück, genau das, was ich vorhin sagte, ne? Also er steht zwar oft in diesem Bereich, aber schenkt halt diese Pässe so oft einfach her, dass er dann vielleicht mit ein bisschen mehr Mut sich einen Schuss hätte sparen können, weil er eben diese Flanke vorher schon abfängt oder diesen Querpass vorher schon abfängt. Plus auch irgendwie so das rechtzeitige Stehen, was Gulaschi eben so gut drin hat, ist auch nicht so drin. Also man sieht es bei ihm keine krassen Böcke so, aber er macht auch wenig so richtig, dass ich sagen würde, Mensch, das ist aber ein sachlicher Torhüter.
Aber das ist doch jetzt eine technische Diskussion. Du würdest mir doch nicht widersprechen, wenn ich sage, es gab Spiele, wo es halt an Kamil Grabara lag, dass die Punkte geholt haben, weil er im 1 gegen 1 gut ist. Weiß jetzt nicht, ob sehr gut, da bist du eher der Experte. Er ist auf der Linie, finde ich, sehr gut. Da hat er ganz, ganz viel rausgefischt. Und eben, es gab schon auch, also in der Hinserie, glaube ich, müsste ich jetzt gleich nochmal in meine Notizen gucken, da war er ein bisschen wackelig, aber in der Phase, in der es dann wirklich drauf ankam, nämlich Rückrunde, wir müssen jetzt irgendwie Punkte sammeln, um irgendwie noch Rang 16 zu kriegen, da war Grabara echt eigentlich in jedem Spiel da.
Ja, gegen Union erinnere ich mich auch noch, da hat er auch ein sehr gutes Spiel mit dabei gehabt, wo er viele wichtige Bälle gehalten hat. Im 1 gegen 1 gibt es trotzdem noch, finde ich, sehr viele Tore, die einfach technisch besser sind. Also sein, so wie er in den Block hineinschiebt, ist, finde ich, nicht ganz so sauber, fällt dann so eher so ein bisschen nach hinten. Ne? Schafft es dann sozusagen auch in seinem, nur wie er dann in dieser Position verharrt, nicht noch den Winkel noch weiter zu verkürzen. Wenn er weiter den Oberkörper und Arm vorne hätte, dann ja, hast du nochmal einen anderen Winkel zum Stürmer und hast nicht so dieses Problem, dass der Ball sozusagen wie an so einer Schanze im Zweifel über dich drüber geht, wenn er an deinen Körper kommt. Plus eben auch, also auch so ein bisschen das, was bei Atubolu auch so das Problem auch ist, technischer Natur, dass er immer so einen sehr breiten, so eine sehr breite Set-Position hat, ne, dass er dann aus dieser breiten Stellung eigentlich fast immer nur abkippen kann und kaum noch einen Abdruck hinbekommt. Das, finde ich, sieht man sehr häufig bei ihm.
Weißt du, was mir
gerade... Wenn er einmal steht, dann ist es okay, aber weil er halt auch in, bei Wolfsburg viel im Torwarttraining aus dem Stand heraus gearbeitet wird, also wenn man sich so Videos anguckt, Bälle rollen recht selten. So, und die sind halt immer in einer Position und dann heißt es, gut, passt seine Position nach dort an, dann steht er dort und dann kommt der Schuss. Und nicht, wie es im Spiel eigentlich ist, ne, Ball rollt quasi live zur Seite und dann muss ich eben dann meine Position entsprechend anpassen. Wenn ich weiter links stehe als Stürmer, ist es was anderes, als wenn ich weiter rechts stehe, wenn ich den linken Fuß nehme und so weiter, ist immer was anderes. Und er hat halt immer diese sehr statischen Situationen drin. Wenn es eine klare Situation ist, dann hat er immer einen sehr guten Winkel, aber wenn es doch mal schneller geht und er Position anpassen muss, wird schwierig bei ihm, finde ich.
Ich glaube, ich habe gerade die Antwort auf die Frage gefunden, warum Tobi und ich so positiv angetan waren bei Kamil Grabara. Wenn ich mir nochmal angucke, was ich mir so über die Saison hin zu ihm aufgeschrieben habe, dann haben wir, okay, einen parierten Strafstoß gegen Union, das hast du schon angesprochen. Dann aber in Leipzig, da sah er nicht gut aus. Bei dem 2:2 beim Heimspiel gegen Augsburg, wo ganz Wolfsburg schlecht war, da hatte Grabara auch seine Probleme. So, und dann kommt Dieter Hecking nach dem HSV-Spiel und direkt gegen die TSG Hoffenheim spielt Grabara super. Bei Union das Rückspiel dann eben, da ist er bester Spieler. An ihm liegt es, dass Wolfsburg das nicht verliert. Beim 0:0 gegen Gladbach pariert er super und gegen den SC Freiburg hält er auch den Punkt fest. Also das war Recency Bias at its best. Also sprich...
Ja, aber ist trotzdem auch eine Qualität, dass er in den wichtigen Spielen einfach da war.
Genau, aber so ist das quasi zu erklären. Er ist einfach ein Dieter Hecking-Spieler. Wer kann es ihm verübeln?
So ist es, ja. Absolut. Weiter geht's. Nikola Vasil. Hat eigentlich, genau wie Grabara, eigentlich so das Potenzial, so in so 10 Jahren so ein Doppelsechs-Spieler zu sein. So, ne? So traurige Augen, immer so ein M-Faktor dabei. Auch Grabara, ne, mit dieser geilen Maske und so. Also irgendwie... machen da irgendwie schon was her, aber Vasil halt irgendwie auch immer, bringt sich so oft selber in Schwierigkeiten durch Fehlpässe oder durch Flanken, die nicht festgehalten werden und dann löst das irgendwie noch gut, ne, aber also in der letzten Saison war ich deutlich überzeugter von ihm, dass er so ein leichter Abfall nach unten, aber weil auch St. Pauli anders spielt, glaube ich, in dieser Saison, also lassen mehr Flanken zu, mehr von außen und ich hatte es ja auch schon mal in der Schlusskonferenz gesagt, Topkeeper, aber wehe, es kommt ein hoher Ball reingeflogen, dann ist er ein bisschen unsicher, würde ich sagen.
Ja, also ich habe das St. Pauli-Segment schon aufgenommen, das ist auch zum Zeitpunkt, wo das hier veröffentlicht ist, auch schon draußen. Da hat Tim gesagt, es war halt zwischen Himmel und Hölle und im Grunde das Spiel gegen Wolfsburg am 34. Spieltag fasst das perfekt zusammen bei Nikola Vasil. Er war ganz lange dafür verantwortlich, dass Wolfsburg nicht geführt hat und dann haut er sich selber einen rein, auch wenn er dabei bedrängt wird.
Aber es war ja auch aus einer technischen Sicht einfach nicht sauber, wie er das gelöst hat. Also mit dem falschen Arm quasi hingegangen.
Ja gut, er sagt, dass er mit dem anderen Arm hingegangen wäre, wenn er nicht bedrängt worden wäre. Und das glaube ich ihm schon, weil es hat keinen Sinn ergeben, mit dem anderen Arm hinzugehen. Ist aber halt die Frage, Qualität, ob das dann trotzdem faul ist. Ja, genau. Also reicht das wirklich, um das abzupfeifen? Schwierig. Und das muss er halt wissen. Aber andererseits fand ich, das war auch so das klassische Moment, dass du manchmal bei Torhütern mit drin hast, die jede Parade, die die haben, pusht die hoch. Und ganz oft ist es so, dass quasi nach der perfekten Parade kommt der Eckball. Und bei dem Eckball ist man, glaube ich, super anfällig dafür, rauszugehen, obwohl man es nicht hätte tun sollen. Weil du hast noch das Adrenalin, es hat gerade super geklappt, die nächste Aktion wird auch klappen. Das ist quasi so, wie wenn Teams 1-0 in Führung gehen und direkt danach den Anschluss kassieren, weil sie halt einfach alle zu geil aufs Zweite sind und nicht ruhig genug. Und das Ganze natürlich Spielern vorwerfen, weil absolute Top-Torhüter, die haben dann eben die Ruhe und einem Daniel Batz wird das nicht passieren. Der hat eben zum Beispiel diese Ruhe, so wie wir es vorhin besprochen haben. Aber ein Nicolas Vasil, auch wenn er natürlich ein erfahrener Torhüter ist und auch ganz andere Dinge schon erlebt hat in seinem Leben, ist, sowas ist halt mal drin in dem Spiel. Und das ist dann doof, aber passiert halt auch einfach.
Ja, dennoch super wichtig auch wieder für St. Pauli gewesen. Also gerade dieses Hoffenheim-Spiel. Ja. Das war der Vasil von der vergangenen Saison. So. Zeigt aber auch, dass die vergangene Saison von ihm einfach nicht das Level war, was zu erwarten ist.
Ja.
Genau. Aber auch nicht zu erwarten ist von anderen Torhütern. Weil das war immer eine überragende Saison, die er im Vorjahr gespielt hat, wo er, weiß gar nicht, wie viele Punkte er dort gesichert hat. Es waren einige. So, aber jetzt in dieser Saison waren es halt nicht mehr allzu viele Spiele und dann waren das halt vielleicht genau die Punkte, die St. Pauli dann am Ende gefehlt haben für den Klassenerhalt, was nicht an ihm lag, aber vor allem auch dann die Offensive auch irgendwann nicht mehr ausbügeln konnte, wenn man dann immer irgendein unnötiges Gegentor kassiert hat.
Welche Offensive? Aber das ist ein anderes Thema.
Absolut.
Okay.
Ja.
Haben wir Zentner, noch eine Kategorie?
Achso, Zentner, Zentner hatte ich ja vorhin schon gesagt, in der Grimasse, vorhin schon gesagt, also ja, bin kein großer Fan, werde ich auch nie werden. Hat trotzdem seine Berechtigung in der Liga zu spielen. Also ich will ihm da jetzt die Bundesliga-Tauglichkeit gar nicht absprechen, aber es ist halt nicht die Art von Torhüter, die ich gerne oder die Art des Torwartspiels, die ich gerne sehen würde.
Ja, aber da möchte ich mal ganz kurz dann dich vor einem Kevin Trapp-Fehler bewahren. Also es ist wirklich ganz fest davon auszugehen, dadurch, dass sich Robin Zentner gegen hochtalentierte Konkurrenz, wie eben zum Beispiel Finn Dahmen durchgesetzt hat all die Jahre, dass es da weiche Faktoren gibt. Ich glaube, das musst du einfach als gegeben voraussetzen und die spielen halt dann eben auch eine Rolle. Welches Standing hat er innerhalb des Teams? Wie kommuniziert er mit seiner Abwehr? Wie passt er zu der Art von Innenverteidigern, die er vor sich hat? Also ich glaube nicht, dass du dann in zwei Jahren sagen musst, oh, ich muss zu Kreuze kriechen.
Das werde ich auf gar keinen Fall. Das kann ich jetzt schon sagen. Das werde ich auf gar keinen Fall. Da verharre ich einfach auf meinem Standpunkt. Sascha, von einem Torwarttrainerkollegen habe ich, auf dem Torwarttrainer, oder von dem Torwarttrainerkollegen habe ich auch gehört, dass Kuni, der Torwarttrainer von Mainz, eben eine sehr gute Meinung und eine gute Beziehung zu Robin Zentner hat. Und Kuni ist ja nun eine Legende in Mainz als Torwarttrainer. Also es kann natürlich auch sein, ne, dass es da immer Befürworter und Fürsprecher gibt im Verein. Und es war ja nicht so, dass Zentner jetzt irgendwie den Verein mit seinen Nichtparaden in den Abstieg geritten hat.
So. Definitiv. Okay. Und dann haben wir noch Frederik Rönno. Der gehört auch in diese Kategorie. Wie war denn seine Saison?
Naja, eben durchwachsen, würde ich sagen, war jetzt nicht mehr ganz so stabil oder hat nicht mehr ganz so viele Spiele gewonnen, so wie noch in den vergangenen Jahren, was man das mal erlebt hat. Und da war er wirklich, die letzten Male, wo wir hier aufgenommen haben, war er immer einer der besten Torhüter so der Liga. Hat sich auch in den Zahlen niedergespiegelt diese Saison, glaube ich, den niedrigsten Wert aller Torhüter gehabt, was verhinderte Gegentore angeht. Ich glaube, so bei -8 oder so gewesen. Was auch daran lag, finde ich, dass viele Fernschüsse, glaube ich, jetzt gegen Wolfsburg war so ein Pecinovic-Tor, was er dort hinten aus unmöglicher Distanz und unmöglichen Winkel hinten ins lange Eck reinschmeißt, weil er gar keine Möglichkeit hat, ranzukommen, auch gegen Frankfurt. So Distanzschüsse dabei gewesen, wo aber auch die Zusammenarbeit zwischen Torhüter plus Verteidiger, der eben Bälle blockt oder blocken soll, nicht so gut geklappt hat, so Bälle durch die Füße geschossen und so weiter. Daher erklären sich für mich zumindest so die Zahlen. Nichtsdestotrotz war es in Summe, sag ich mal, wieder eine irdische Saison von ihm jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren, also so eine Regression zur Mitte wieder.
Aber nicht mehr, weil wenn ich jetzt auf die Paradenquote gucke, da ist er von allen Torhütern, die mehr als 13 Spiele gemacht haben, der schlechteste in der Liga.
Ja, das meine ich halt, ne? Die Paradenquote, die ist halt schon deutlich runtergegangen, weil es aber auch nicht mehr so wie in den letzten Jahren so reibungslos funktioniert hat, dass man hinten ja eine klare Zuteilung hatte zwischen welcher Seite deckt der Torhüter ab, welche der Verteidiger.
Ja gut, und da gab es natürlich auch ein bisschen Veränderungen. Jogo Leyt war quasi in der Saisonvorbereitung weg, kam dann wieder zurück. Zwischendurch wurde Tom Rothe umfunktioniert zum Innenverteidiger. Also das hat eine Weile gedauert, bis Union erst wieder in der Stammformation gespielt hat, so wie wir es eigentlich immer kennen. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen. Also,
ja,
dann ist
ich
das.
Auch sagen.
Ja, Entschuldigung.
Ja, genau. Also noch eine Sache bei Renault, die trotzdem gut war, muss ich sagen. Jetzt auch mal in Bezug näher auf diese Eckenstatistik. Union hat jetzt 5 Gegentore nach Ecken kassiert bei 164 Ecken. Hat es insofern immer gut gemacht, finde ich. Er ist ja nicht der allergrößte Keeper, auch nicht der allerbulligste jetzt, wie so ein Gregor Kobel zum Beispiel. Aber hat trotzdem ein sehr, sehr gutes Timing, auch gerade bei so Schüssen, die überlang kommen, also wo er dann zum zweiten Pfosten so ein bisschen rückwärts laufen muss, ist er trotzdem gut da, weiß ich zu behaupten. Da ist er immer noch ein sehr, sehr starker Torhüter, was so diese Ecken, Flanken angeht. Auch in dieser Saison wieder 39 Flanken abgefangen, sieht bester Wert. Da gibt es wenig zu beanstanden, sage ich mal, wenn man jetzt mal auch einen kleinen Ausblick macht, ne, auf die auf die kommende Spielzeit. Da gibt es ja jetzt speziell bei ihm einen großen Einschnitt, ne? Der Torwarttrainer Michi Spurning, der wird ja den Verein verlassen. Wer nicht weiß, wer das ist, immer derjenige, der bei Union dann immer diese Auswechseltafel hochhält mit den entsprechenden Nummern, das war oder ist immer noch der Torwarttrainer, wird es eben auch eine Veränderung geben. Und mal sehen, wie es dort weitergehen wird, auch auf der Position.
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf.
Wir gehen weiter zur vorletzten Kategorie, nämlich dem nachdenklichen Smiley, der hier so ein bisschen so den
die Hand Thinking Face davor hat. Ja, sehr gut.
Thinking Face.
So saß ich heute auch schon manchmal da.
Ja. nämlich Alex Nübel, Finn Dahmen und Marc Flecken. Also eine Kategorie, wo ich nicht so ganz weiß, was fangen wir jetzt an mit dieser Saison. Gerade bei Nübel, also auch wieder eine Hinrunde, wo ich immer sage, boah, ich dachte, wir wären da schon weiter, so rein, was so die Konstanz angeht, weil immer mal wieder kleinere Fehler drin, so jetzt dieses Ding gegen Leipzig in der Hinrunde, wo er dort hinten im Spielaufbau dort diesen Ball vertändelt, der dann, glaube ich, in der 94. Minute zum 4:3 oder was auch immer, oder 4:2 oder sowas war, glaube ich, gegen Romulo dort den Ball verloren, aber ansonsten halt manchmal so auf der Linie, so kleinere Stockfehler mit drin, und eigentlich all das, was ich da kritisiert habe, war dann eigentlich mit Jahreswechsel dahin, weil Nübel sehr stark war, direkt nach eigentlich mit Beginn der Hinrunde. Erinnere mich noch, gegen Frankfurt hat er dort tolle Paraden gezeigt. Das war, glaube ich, mal ein Spiel unter der Woche, wo Stuttgart 3:2 gewonnen hat. Fantastisch gehalten. Also die Rückrunde war von ihm wirklich sehr gut, bis hin eben zu diesem Spiel gegen Hoffenheim, wo er mehrmals auch stark gehalten hat. Und das letzte Spiel gegen Freiburg, gut, dann lässt er diesen Ball dort eben fallen bei dieser Flanke. War es gegen Freiburg? Gegen Frankfurt war es. Ja. Wo er dort so einen hohen Ball dort fallen lässt. Er fällt ihm so unglücklich auf den Fuß. Ja, Mai, was willst du halt machen? Ich finde das mal gut, dass er rausgegangen ist, den Ball korrekterweise auch fangen wollte. Hast du halt nicht festgehalten, hast trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Dennoch will ich bei Nübel erstmal sehen, ob er das wirklich auch über eine ganze Saison hinbekommt, weil bei ihm ist es auch so drin, dass er mal Champions League mal gefühlt Kreisklasse drin hat. Aber auch das selbst in einem Spiel sich immer wieder abwechselt. Also man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass irgendein Fehler lange an ihm nagt, sondern ich gehe einfach weiter und dann kann es auch sein, dass er dir im ersten Moment den Ball dem Stürmer einfach nur die Füße spielt und im nächsten Moment packt er ein Big Save aus. Also das kann alles bei ihm passieren.
Es fasst wirklich perfekt zusammen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, weil exakt so ist es. Und das ist auch das, was quasi schön und gleichzeitig, schrecklich ist zu viel, aber quasi schwierig ist an Alex Nübel, dass man das eben nicht so übereinbekommt. Die guten mit den weniger guten Momente auf einem sehr hohen Niveau. Also definitiv immer einer der besten Torhüter der Liga. Ich würde sagen, wahrscheinlich immer Top 5. Müsste ich jetzt nochmal länger drüber nachdenken, aber wahrscheinlich ist er immer zumindest an diesem Segment dran, aber er ist halt nie top und dadurch, dass er eben halt die Vorgeschichte hat, für die er gar nichts kann, nämlich dass er quasi der designierte Manuel Neuer Nachfolger mal war, der geparkt wurde, solange es ging beim VfB Stuttgart, steht er nochmal unter einer besonderen Beobachtung und dann muss man halt, also man muss eindeutig sagen, Manuel Neuer Nachfolger ist er nicht. Weil das haben wir jetzt über die Jahre gesehen und trotzdem ist er ein sehr guter Torhüter. Und alle Stuttgarter sollten täglich eine Kerze anzünden, dass der FC Bayern ihn dem bezahlt hat die letzten Jahre. Also er ist Teil des Erfolgs sofort für Stuttgart.
Best Case und hat auch 6,8 Paraden laut DFL mehr gezeigt, als zu erwarten gewesen wäre. Also Topwert, Daniel Batz 5,8, Moritz Sikulas 4,7. Also zeigt auch schon mal, dass er einfach sehr gut war. Aber das hätten wir das wahrscheinlich, weiß ich nicht, nach der Hinrunde jetzt hier besprochen, dann wäre würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen. Also das ist halt genau der Grund, warum Nübel, so wie man auch, wie ich auch Micha Rechner, den Torwarttrainer von Bayern einschätze, Der will eben genau diese konstanten Torhüter haben. So, wie viele Spiele, wie viele Fehler. Keinen, Dankeschön, kannst hier bleiben. So. Und das, naja, es geht halt nur um diese Konstanz. Du musst das hinten, und das ist bei Nübel einfach nicht gegeben. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch groß passieren wird. Er wird jetzt auch im September 30, auch wenn er nicht so aussieht. Er sieht ja irgendwie mal aus wie so ein Anfang 20-Jähriger. Ähnlich wie Finn Dahmen. So, aber die sind beides Keeper, die finde ich, wenn sie die Linie verlassen, immer mal kleinere Probleme haben oder mal so einen Ball, der irgendwie sicher auf Mann zu kommen scheint, durch die Finger rutschen lassen.
So. Womit du dir ja die Überleitung gebaut
hast.
Also dann lass mal über Finn Dahmen sprechen.
Also ich will es mal so sagen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass wenn Stuttgart Nübel jetzt wahrscheinlich im Sommer abgeben wird, weil sie sich ihn nicht mehr leisten können, wäre Finn Dahmen für mich eigentlich so ein Kandidat, der den VfB Stuttgart zumindest so als Überbrückungskeeper weiterhelfen könnte. Oder sogar Marvin Schwebe, wenn er irgendwie weggehen sollte, weggehen will aus Köln. Weil Finn Dahmen, glaube ich, vom Profil her so gut auch zum VfB Stuttgart passen könnte. So wie er sich positioniert, welche Winkel er immer einnimmt bei Schüssen rund um den 16er. Also man sieht ihn ja selten in einer schlechten Ausgangsstellung, lässt sich meistens nicht so sehr ziehen, sondern bleibt wirklich halt weit hinten. Hat auch eine gute Explosivität drin. Und ich würde auch gerne mal sehen, wie er dann mit guten Innenverteidigern und guten Sechsern vor sich im Spielaufbau agiert. Nichts gegen Rovileo und Jakic und Co. Aber ich würde es auch gerne mal sehen, wie er in einem ballbesitzorientierten Team hinten agiert. So wie es Wagner eigentlich auch probiert hat, damals umzusetzen in der Anfangszeit. Aber so vom Profil her finde ich ihn echt spannend. Dennoch hatte er in dieser Saison viele Klopper wieder dabei. Irgendwie. Also wenn er wieder 2,5 Paraden mehr gezeigt hat, genauso viel wie Gregor Kobel. Aber viele Situationen, auch ich erinnere mich auch an diese Klatsche gegen Leipzig, war, glaube ich, das letzte Spiel von Sandro Wagner, wo er dort auch bei einigen Bällen nicht so gut aussah. Aber an sich trotzdem auch ein Torhüter, der auch immer, also er versucht immer was. Das schätze ich über ihn, dass er immer ein sehr proaktiver Keeper ist, ne? Auch immer vorhin über dieses Verhalten im 1 gegen 1 gesprochen haben, ne? Welche Techniken es da gibt. Da ist er auf jeden Fall Schule Ballangriff. Also mit Händen immer voran. Sieht man selten bei deutschen Torhütern, weil es eher so eine italienische Schule ist. Und er hat quasi so ein recht breites Spektrum an Können, würde ich mal sagen.
Und wie siehst du seine Entwicklung?
Naja, auch so ein bisschen wie, also an diese Rückrunde im Vorjahr war für mich eh klar, dass er da nicht mehr rankommen kann, wo man ja zwischenzeitlich irgendwie 600 irgendwas Minuten zu Null gespielt hat. Mit Augsburg hat er auf jeden Fall seinen großen Anteil dran gehabt. Aber er hatte, glaube ich, da auch damals schon Spiele dabei, wo er, glaube ich, Elfmeter verursacht hat, wo er dann die Elfmeter wieder pariert hat. Also dieses alte Nikola Vasil-Phänomen, oder wahrscheinlich war er so ein Prevented Goals Farmer oder Maxer, wie man das mittlerweile nennt. Also hat er auf jeden Fall auch die Statistik im Auge gehabt. Und ja, diese Saison hat er eben auch nicht mehr diese krassen Ausschläge nach oben mit dabei gehabt, aber hat sich auch in der guten Phase von Augsburg dort selbst wieder stabilisiert. Der nächste Schritt, den er jetzt einfach gehen müsste, dann auch in diesen eher schwächeren Phasen dort, einfach der herausragende Keeper zu sein und über Schnitt quasi zu spielen.
Ja, und ich finde, es gibt schon so einzelne Spiele, wo Dahmen nochmal seine Highlights gesetzt hat. Also in Leverkusen, also wo Leverkusen weiß, warum sie das verloren haben. Das lag halt unter anderem an Finn Dahmen, der da fantastisch. Und
da hatte er auch eine Szene dabei, Thema Querpassverteidigung, wo Poku auf der rechten Seite durch ist, dann spielt er, oder Garcia war es, glaube ich, dann spielt er den Querpass rein nach einer Ecke. Und dann kommt er noch so ganz leicht mit der Hand ran und dann vergibt, glaube ich, Poku oder wer auch immer das, oder Schick war es sogar, glaube ich, so freistehend ganz knapp, weil der Ball dann eben doch nicht diese Richtung eingenommen hat. Er hat den Ball zwar nicht festgehalten, aber er hat erstmal diesen Willen gezeigt, diesen Querpass zu verteidigen. Und das sieht man bei ihm immer, dass er immer aktiv ist, immer irgendwie unter Spannung steht. Das klingt erstmal, müsste man das voraussetzen bei Bundesliga-Torhütern und bei Profisportlern, die so gut bezahlt werden, aber ist es halt nicht. Sondern er hat ja wirklich immer einen Anspruch, auch diese Bälle zu verteidigen.
Finn Dahmen, bin ich echt gespannt, wie es mit dem weitergeht. Dank dir habe ich den schon so lange auf dem Zettel.
Ja.
Finn Dahmen. Und dann haben wir noch Marc Flecken, da sind wir ja schon bei Leverkusen.
Ja, wo ich auch dachte, gerade zu Saisonbeginn, wir wären da auch schon weiter. Also er kam ja dort, also für mich kam er gefühlt 3 Jahre zu spät zu Leverkusen, weil das ja immer so dieses Ding war, oh, Radetzky ist eigentlich, ne, für die Ansprüche, die Leverkusen hat, auch zu fehleranfällig.
Weiche dann, Faktoren, Sascha.
Ja, ja, absolut.
Ist doch bei Radetzky auch eindeutig. Der kann eine Bierflasche an der Tischkante aufmachen. So jemand brauchst du auch. Ja, auch heutzutage doch.
Ganz genau, ganz genau. Und das war bei Flecken, also gerade zu dieser Hinrunden, Flecken war dann schon sehr, ja, mal so, auch gegen Wolfsburg erinnere ich mich, wo er dort Maser den Ball dort auch eigentlich geschlossen in den Fuß spielen will, und dann wird der Ball abgefangen, er löst es dann, glaube ich, noch, meine ich, oder so, der Ball geht dann ins Tor. Also er hatte wieder viele Situationen dabei, die nicht so gut waren, wo man dachte, eigentlich, du bist hier auch schon ein erfahrener Torhüter, hast auch im Ausland schon in der Premier League gespielt. Rückrunde wurde es dann besser, da hat man wieder den alten Flecken gesehen und den Flecken sozusagen wieder gesehen, warum, für den man auch so viel Geld ausgegeben hat, vergleichsweise. Ja, trotzdem Torhüter, den ich einfach aufgrund seiner Körperhaltung, wie er immer steht, wie er auch Bälle verteidigt, also gerade so körpernahe Schüsse, was er auch für eine Explosivität aus dem Stand heraus hat. Er hatte jetzt am letzten Spieltag auch so eine fantastische Parade, wo er den links um den Pfosten rumlenkt. Mhm. Flecken in der Nutshell, so breiter Stand und dann ballnahes oder eckennahes Bein nach innen gesetzt und sich körperballfern sozusagen ein bisschen abgedrückt. Tolle Länge. Also von der Sache her eigentlich ein Top-Keeper, finde ich. Aber hat es diese Saison leider nicht so oft hinbekommen.
Das hatte er aber gemein mit eigentlich fast allen Topspielern bei Leverkusen, ausgenommen Grimaldo. Also die hatten alle ihre Probleme in dieser weirden Saison. Also den würde ich gerne mal in der ruhigen Saison sehen, in der normalen Saison sehen, ob er dann nicht wieder viel näher an dem ist, was wir auch damals
hatten. Ja, aber genau das verlangt man ja eigentlich dann von einem Flecken, den man, also einen erfahrenen Torhüter, ne, der auch der Premier League gespielt hat.
Klar,
also das ist was anderes, hätte ich jetzt dort einen Finn Dahmen reingesetzt.
Oder das stimmt.
Weiß ich nicht, Ubik oder so, oder Van der Voort.
Da hast du völlig recht, aber gleichzeitig haben wir ja bei allen anderen auch gesehen, Robert Andrich, also ich will jetzt, das Leverkusen-Segment ist auch schon gesendet worden, deswegen will ich das jetzt nicht wiederholen, aber niemand von denen hat es geschafft, auch von den Erfahrenen, die schon da waren, und dann wäre es zwar schön, dass der Torhüter, der von außen reinkommt, diese Ruhe gibt, aber wenn dem da nicht so ist und er quasi genauso spielt wie alle anderen bei Leverkusen, dann ist das halt vielleicht auch so, und vielleicht liegt es dann auch nicht nur an dem Torhüter. Das sagst du ja letztlich auch. Jetzt schauen wir mal, wie die nächste Saison aussieht.
Mhm, ganz genau. Dann kommen wir zur letzten Emoji-Kategorie.
Ich bin gespannt.
Es fehlen ja nur noch zwei aufmerksame Hörerinnen und Hörer, dürften es wissen, dass es Gregor Kobel und Moritz Nikolas sind.
Jetzt kommt irgendein positives Emoji, ich weiß es.
Der Daumen hoch, nein. Es ist dieses Ziegelstein-Emoji für eine Wand.
Ah, stark.
Also nichts, dass vorbeikommen ist. Für mich die beiden besten Torhüter in dieser Saison, weil am konstantesten, weil am rundesten, nicht was den Körperbau angeht, sondern was einfach die technischen, taktischen Fähigkeiten angeht. Also gerade Moritz Nikolas könnte ich wahrscheinlich auch irgendein Aktentaschen-Emoji nehmen, weil der Typ für mich halt wirklich ist wie so ein Beamter. So arbeitet es einfach ganz stoisch ab, nimmt immer eine ruhige Position ein, steht immer richtig. Und gerade bei Gladbach, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das wirklich so gewollt ist, müsste ich wahrscheinlich mal irgendwie dort mal nachfragen. Gladbach versteht es sehr, sehr gut, in der Gruppe zu verteidigen und dem Torhüter immer ein sehr, sehr klares Schussfenster zu geben. Also man sieht selten, dass Gladbach hat einen einzigen, von 52 Schüssen, die außerhalb des 16ers, haben die ein einziges Gegentor kassiert. Weil man es immer sehr gut hinbekommt, dass der eine Verteidiger macht die Ecke zu, der Torhüter macht die andere Ecke zu. Man sieht selten, dass irgendein Verteidiger riesengroße Ausfallschritte macht, um Schüsse zu blocken, was Eintracht Frankfurt katastrophal macht, zum Beispiel, weswegen viele Torhüter dann auch bei Frankfurt oder beide Torhüter eigentlich so Probleme haben bei Fernschüssen, weil dann eigentlich so, sagen wir mal, Zetterer oder Kawasantos nehmen sich die linke Ecke zum Abblocken, dann rennt Koch zum Ball, will halt alles richtig machen, aber macht einen riesengroßen Ausfallschritt und fällt dann quasi Zetterer dort in den Rücken, weil er ja eigentlich die Ecke komplett öffnet mit diesem großen Ausfallschritt, weil Stürmer warten mittlerweile nur noch darauf, auf diesen Schritt und genau durchzuschießen. Also das kann man sich eigentlich vorstellen wie bei einem Freistoß, wo jeder quasi für eine Ecke zuständig ist, der Torhüter für die eine Ecke und die Mauer dann eben für die andere Ecke. So, wenn sich halt die Mauer wegdreht, kann der Torhüter viel machen, aber halt den Ball nicht halten, weil eben viel preisgegeben wird. Und das versteht Gladbach sehr, sehr gut. Also das weiß ich nicht, ob es wirklich gewollt ist oder ob das sozusagen eine gemeinschaftliche Arbeit ist oder ob es einfach nur Zufall ist, aber das kriegen sie wirklich, finde ich, sehr, sehr gut hin. Und deswegen sehen viele Paraden von ihnen dann auch so unspektakulär aus bei Moritz Nikolas, aber da gehört schon sehr, sehr viel Arbeit, Abstimmung, aber auch Vertrauen in die Kollegen mit dazu.
Moritz Nikolas hat das letzte Länderspiel in der U21 Deutschlands unter Stefan Kunz 2018 gemacht.
Ich weiß, was jetzt kommt, ja.
Ich will jetzt gar nicht sagen, der muss mit zur WM, das wäre jetzt natürlich völliger Quatsch. Aber kannst du denn nachvollziehen, warum er nie, also der war ja auch nie nominiert, oder habe ich gerade irgendwie was völlig vergessen?
Nee, also es gab jetzt, glaube ich, mal so Gerüchte, dass er jetzt eigentlich mit müsste, und also qua Leistung könnte ich es absolut verstehen, so was diese parierten Schüsse angeht. So, aber dass er noch nie nominiert wurde, liegt wahrscheinlich auch daran, dass er auch so ein Spätstarter ist, ne? Ist er jetzt, glaube ich, 29 oder so?
28 ist er.
Also kam relativ spät auch dazu, hat den auch, also ist auch nicht selbstverständlich, dass er jetzt so einen Omlin verdrängt hat, der ja auch für knapp 10 Millionen damals kam. Sofort Kapitän, dem hat er komplett das Wasser abgegraben. Das hat er gar keinen Stich gesehen, dass er nach Leverkusen musste als Nummer 3. Das ist ja auch Wahnsinn. So, und das schafft er halt, weil er ein sehr solider, ruhiger Arbeiter ist. Noch ruhiger und solider als Baumann, würde ich mal sagen. Und dadurch ja nicht so, noch viel, viel weniger spektakulär.
Ja, okay, gut. Also wie gesagt, ich will ihn jetzt da gar nicht da reinreden, aber es ist schon halt interessant, über welche Torhüter gesprochen wird und über welche nicht. Und wenn du nämlich mit Gladbach-Fans sprichst, die erzählen dir schon seit 2 Jahren, Nikolas, ansonsten könnt ihr alle gehen, also fast. Den Rocco mochten sie auch noch gerne, bis er dann gesagt hat, er geht. Aber das ist schon interessant. Ja, und dann ja auch noch Gregor Kobel, der ja unglaublich wichtig für Borussia Dortmund ist und trotzdem so einen schlechten Leumund hat. Einfach, weil er nicht das Modernste des Modernen ist, hätte ich jetzt gesagt, im Torwartspiel. Würdest du mir da zustimmen bei dieser Kurzanalyse?
Ja, nur weil er halt den Ball nicht so spektakulär spielt wie Neuer oder halt so zielgenau wie Torhüter in dieser Kategorie. Aber trotzdem hat sich Gregor Kobel alleine schon deswegen gesteigert in dieser Saison, weil er A, nicht verletzt war, also hat er, glaube ich, alle 34 Bundesligaspiele gemacht, war quasi immer da, das war in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Problem, ne, immer mal verletzt gewesen, dann aus dem Rhythmus gekommen, da musste Alex Meyer spielen, der es fußballerisch damals deutlich besser gemacht hat, aber es ist halt einfach nicht Kobels Spiel, und ich glaube, durch diesen Trainerwechsel hin zu Kovac, wo er dann auch einfach andere Aufgaben, einerseits im Spielaufbau hat, aber andererseits auch in der Zielverteidigung, ja, glänzt einfach wieder, so wie früher, wie man ihn halt kennt. Er hat jetzt nicht mehr so diese ganz krassen Übermomente drin, wie in dieser Fast-Meister-Saison mit Terzic. Liegt aber auch daran, dass man, glaube ich, als Block einfach tiefer verteidigt und deswegen Kobel weniger so in seine 1-gegen-1-Situation kommt, wo er, glaube ich, auch einer der besten oder definitiv einer der 3 besten Torhüter ist in der Bundesliga, wenn es um 1-gegen-1-Verteidigen geht.
Ist ja eigentlich, also bei Gregor Kobel wird er immer schon so getan, als sei der halt bald weg, und dann... Und wer spielt dann? Jan Tramay und so weiter und so fort. Aber siehst du da irgendeinen Anlass für, dass man so eine Diskussion führen würde?
Dass Kobel zu einem noch besseren Verein geht und abgeworben wird, oder wie?
Nee, dass man sagt, Gregor Kobel muss ausgetauscht werden. Ich weiß, dass es keine laute Diskussion ist, aber als zum Beispiel Dortmund Ramay geholt hat, und der wurde ja dann relativ schnell an Heidenheim verliehen, aber da gab es schon ein Zeitfenster, in dem ich zumindest BVB-Fans mitbekommen habe, die darüber diskutiert haben, ich will jetzt auch nicht irgendwie die Diskussion Einzelner hier zu groß machen, aber ich fand das total verrückt, weil Gregor Kobel hat sich ja fast gar nichts zu Schulden kommen zu lassen. Der war ganz oft der Grund dafür, dass der BVB noch dort gelandet ist, wo er gelandet ist, und zwar im Positiven.
Ja, der hat sich halt dieses eine halbe Jahr mit Sahin an der Seitenlinie zu Schulden kommen lassen. Ansonsten ist ja nichts so, weißt du? Also, das wäre ja Wahnsinn, wenn man, also es ist immer noch, ich finde es immer noch krass, dass es halt so einen starken, also immer noch so Top 20 Torhüter locker in Europa, so ist, dass man ihn beim BVB hat, und ein BVB, der jetzt die letzten Jahre nicht immer um den Titel oben mitgespielt hat. Und mal so glücklich laufen der Champions League hatte natürlich, aber es lag auch an ihm, so zu großen Teilen, dass man da überhaupt ins Finale gekommen ist. Also ich glaube, da würde man sich schwarz-gelb ärgern, wenn man dann Gregor Kobel dort abgeben würde. Da sehe ich eigentlich auch keinen, der dort zeitnah irgendwie in die Fußstapfen treten könnte jetzt innerhalb des Vereins. Also Lotka hat man ja eh schon längst abgegeben. Like, wer ihn noch kennt aus Hertha-Zeiten. und Ramay sehe ich dort halt auch auf lange Sicht erstmal nicht. Also das, aber gleichzeitig sehe ich auch niemanden, der jetzt, wo Kobel dazu passen könnte mit seinem Profil, so in der nächsten Zeit, also bestenfalls irgendwo in der Premier League, so mit seiner Körperlichkeit, die er definitiv hat, also wenn ich jetzt mir nochmal diese die Eckball-Videos nochmal so zur Gemüte führe, da kann sich auf jeden Fall schon behaupten, so ist auch immer klar im Fausten und so weiter, aber Premier League ist nochmal was anderes, plus die einzige Mannschaft, die sozusagen der Goldstandard ist bei Ecken, ist halt Borussia Dortmund, also die gegnerischen Torhüter sozusagen, die Dortmund verteidigen müssen, das war schon immer sehr auffällig. wie oft man da geblockt wird oder gar nicht zum Ball kam. Und ja, Kobel macht es trotzdem in den Sachen halt immer sehr, sehr gut. Vielleicht so Atletico wäre eine Möglichkeit, aber da sehe ich jetzt auch lange oder kurzfristig auch
niemanden.
Ich
will ihn ja jetzt gar nicht wegreden vom BVB, aber ich versuche halt zu verstehen, woher das vielleicht kommen könnte. Ich meine, ich weiß, dass jetzt nicht alle BVB-Fans ein Fan davon sind, wenn Gregor Kobel einen langen Ball schlägt. Und
ja, aber das ist ja auch ein Trend, der sich mittlerweile, also seit WM 2022, ja, aber im internationalen Fußball ist es ja schon längst nicht mehr so, dass Torhüter jetzt so krass immer mit hinten spielen müssen. Da gibt es natürlich mal Ausreißer, ne? So die De Zerbi-Mannschaften oder Stuttgart und so weiter, aber der Trend geht ja eher schon dahin, dass es eher klarere Torhüter werden und weniger Torspieler wieder werden.
Also ja, also wieder ganz, ganz tolle Saison gespielt, Gregor Kobel und Moritz Nikolas sowieso. Gibt's noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, Sascha?
Boah, also Olli Baumann war der schnellste Torhüter in dieser Saison. Das will ich schon mal kurz gesagt haben. Ja, ich glaube 31, irgendwas km/h, gefolgt von Robin Zentner mit ein bisschen mehr als 30 km/h. Was ich immer wieder faszinierend finde, dass dieser Schrank von einem Mann so schnell rennen kann.
Mhm. Letztes Jahr war es nur Atubolo, oder? Weil er einmal diesen Ballverlust hatte nach der Anschlussvariante und er dann aber noch das Duell gewonnen hat gegen den Angreifer.
Genau. Also laut DFL und AWS war das der schnellste Keeper. Ja, ansonsten, wenn es diese MVP-Kategorien und so weiter noch gibt, ich glaube, das hat man jetzt hier schon so leicht rausgehört. Also bester Keeper für mich, Gregor Kobel.
Ja.
Unsung Hero würde ich einfach sagen, Daniel Heuer Fernandes. Und Aktion der Saison, Basel gegen Hoffenheim.
Eine spezielle Aktion in diesem Spiel oder einfach generell?
Als Gesamtkunstwerk kann das gerne betrachtet werden.
Das ist fantastisch. Ich wusste doch, wir hatten nicht vorher darüber gesprochen, ob du aber was vorbereitet hast. Deswegen dachte ich, mache ich dir jetzt hier die Tür auf. Was soll ich sagen? Du bist durchgegangen. Das ist einfach fantastisch.
Mit ganz großen Schritten.
Ja, aber wirklich. Aber da wollen wir es auch nicht länger machen noch. Das war wieder sehr, sehr interessant. Ich kann nur sagen, ich selbst muss es jetzt auch endlich mal in meine wöchentliche Podcast-Rotation reinbekommen, die Keeper-Analyse. Ich würde so profitieren. Ich habe schon öfter reingehört in dieser Saison, aber es war noch zu wenig. Habe ich jetzt wieder gemerkt. Also hört die Keeper-Analyse, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen und vielleicht auch bekannte, also mit mir bekannte JournalistInnen, die das jetzt hier hören. Wir können da alle noch wahnsinnig viel lernen. Ich glaube, wir haben es gerade wieder mal gemerkt. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir 2880 Ecken angeguckt hast, um das irgendwann in einen Text zu gießen. Bitte schick mir den Link, dann, weil ich möchte es auf jeden Fall lesen. Und ja, und wie schön, dass in dem Moment, in dem das hier draußen ist, die Kadernominierung schon vorbei ist. Da können wir alle nur zu beglückwünschen. Ihr habt's geschafft. Wir stecken noch mittendrin. Danke dir, lieber Sascha, für deine Zeit.
Ja, danke Max für die Einladung. Danke auch wieder für einige Stunden Rasenfunk dieser Saison. Ist alles nicht selbstverständlich. Deswegen cool, dass das wieder so geklappt hat dieses Jahr.
Aber wirklich. Und ich meine, du weißt es ja, warum es so geklappt hat, aber den Hörerinnen und Hörern sage ich es nochmal, weil die Supporterinnen und Supporter da draußen uns Geld haben zukommen lassen. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Alles, was wir machen, unter anderem eben jedes Bundesligaspiel der Männer und der Frauen gucken, das ist nur möglich, weil ich in meinem Leben nicht mehr so viel anderes mache. Ich lebe von dem Geld, das ihr uns überweist und auch unsere Gäste bekommen ein Honorar. Also ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Stellvertretend danke ich Jostafa, Sir Bentor, Chris Cullen, Tan Air und Joni Moritz. Wenn ihr euch fragt, ja, wie kann ich denn dem Rasenfunk Geld zukommen lassen, ja, dann schaut einfach mal in die Podcast, die Videobeschreibung oder geht auf rasenfunk.de und dann könnt ihr auf den Unterstützen-Button klicken und da erfahrt ihr alle Wege. Es geht sehr, sehr schnell. Es tut auch, je nachdem, wie hoch ihr den Betrag auswählt, vielleicht gar nicht weh und das ist dann genau der richtige Betrag. Es soll euch nicht wehtun, aber uns kommt es zugute und hilft dabei, den Rasenfunk am Laufen zu halten. Ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folge hier weiterempfehlt. Abonniert auch sehr gerne die anderen Feeds, die der Rasenfunk zu bieten hat. Es sind derer 5. Auch das findet ihr alles auf rasenfunk.de. Empfehlt diese Sendung weiter und wenn ihr Feedback habt, sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, liest Sascha da eifrig mit. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für euren Input vor dieser Sendung. Bleibt oder werdet gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.
Ich grüße alle, die mich kennen.